Filmzeitreise.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer niegelnagelneuen Ausgabe der Filmzeitreise. Bei mir ist die liebe Bezi. Hallo Bezi.
Hallöchen.
Und ich bin der Franz und wir reden auch diesen Monat wieder über die Filme, die vor 20 Jahren in die deutschen Kinos gekommen sind. Nach den zwei letzten Ausgaben, die ein bisschen kürzer geraten sind, haben wir heute wieder ein paar mehr Filme im Gepäck und natürlich auch sehr kontroverse Filme oder einen sehr kontroversen Film, wie ihr schon am Titel seht. Ja, und wir sind ein bisschen spät dran diesen Monat, denn wir haben bereits Ostern, also wir sind am letzten Tag des Jahres und wenn ihr das hört, es wird auch heute released werden. Also wir haben es wirklich aufgehoben, aber passt natürlich thematisch auch zu einem unserer Hauptfilme total. Bist du denn schon in Osterstimmung?
Ja, total. Ich habe gestern auch schnell die Osternester gepackt und da werden schön Eier gesucht, wenn wir hier fertig sind, würde ich sagen.
Ja, wenn das Wetter noch ein bisschen besser wird. Ja, das ist auf jeden Fall trocken hier bei uns in Essen.
Das reicht. Und wenn es nicht trocken ist, dann gibt es Matschsachen und Gummistiefel ohne Eier suchen, kommt heute keiner davon.
Ja, sehr gut. So muss es sein. Ja, wir haben euch natürlich einen bunten Strauß an Filmen wieder zusammengestellt und haben erstmal auch ein paar kleinere Filme oder ja auch nicht minder wichtige Filme, über die wir zuerst reden wollen, bevor es dann ans Eingemachte geht. Möchtest du einfach mal anfangen?
Ich fange mal an. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche Filme du hast, aber ich glaube, diese Folge wird sich in der Heiterkeit ein bisschen nicht steigern, sondern die Heiterkeit dieser Folge wird dramatisch in den Keller gehen. Und ich fange jetzt mit dem Witzigsten an, was wir haben, glaube ich. Und zwar meine, kann man sagen, Entdeckung, aber ist wahrscheinlich gar keine Entdeckung. Und dann kam Polly.
Ja.
Der ist ja richtig witzig. Der ist ja richtig witzig.
Nee, das ist der mit Ben
Stiller. Nee, Ben Stiller.
Ben Stiller, ja,
genau. Das ist mit Ben Stiller und Jennifer Aniston in den Hauptrollen. Ja. Dann haben wir noch dabei Deborah Messing. Die ist aus, die kennt ihr alle aus. Ach, wie hieß das denn nochmal? Ich muss draufklicken. die ist Will and Grace. Will and Grace. Da hat die mitgespielt zum Beispiel, ne? Das ist Deborah Messing, also die ist auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht. Dann ist Alec Baldwin noch dabei, Hank Azaria, den werde ich euch gleich beschreiben, in was für einer Rolle, dann wird euch das sofort wieder einfallen, werdet ihr wissen, wen ich meine. Und unseren heißgeliebten Philip Seymour Hoffman, der ist auch dabei. Und der ist ja wieder so toll. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Weil,
du bist richtig begeistert, merkt man.
Ich bin richtig begeistert. Ich weiß, dass ich den damals gesehen habe und nicht gerne mochte. Irgendwie war ich auch, da war, glaube ich, in dem Jahr nicht so in der Stimmung für Komödien oder keine Ahnung, so ein bisschen Slapstick und ein bisschen Ekelwitze und Pupswitze und so sind ja auch dabei. Dafür war ich nicht in der Stimmung, glaube ich, aber dafür war ich jetzt in der Stimmung. Also es war wirklich, es ist das Beste, was ich diesen Monat gesehen habe, so ungefähr. Und dann kam Polly, handelt von Ben Stiller, der ist ein frisch vermählter Risk Assessment Manager bei einer Versicherung. Also der ist einer, der die Risiken einschätzt. Da gibt es bestimmt einen deutschen Begriff für.
Ja,
Risikoabschätzer. Aber daran sieht man ja schon, wie spannend der ist. Nämlich null, ne? Also null spontan. das ist sein Job, immer die Risiken abzuschätzen.
No offense an alle, die zuhören und das beruflich machen.
Nein, so war das nicht gemeint, aber so ist dieser Charakter halt geschrieben. Also die sind auch gut geschrieben, beide Hauptfiguren, sodass du merkst, dass die Wahl dieses Berufes auf jeden Fall einfließt in seine Persönlichkeit und das geht alles so zusammen. Der nimmt seinen Job auch wirklich sehr, sehr ernst, weil es einfach auch sein Wesen ist, immer sich Sorgen zu machen und Gedanken zu machen und statistisch zu berechnen, wie wahrscheinlich es ist, sich an diesem Schälchen Nüsse, was in der Bar steht, wo alle reingreifen, sich da eine Krankheit zu holen. So, das ist so sein Ding. So, überall an jeder Ecke schätzt er dann ab, wie gefährlich das ist. Und der geht keine Risiken ein. Ne? Könnt ihr euch sicher denken, wovon der Film dann handelt. Er trifft der ist frisch vermählt, frisch verheiratet mit einer ganz sicheren, ganz ordentlichen Frau. Die betrügt ihn in den Flitterwochen mit Hank Azaria. Der spielt einen französischen Scuba-Instructor, einen Tauchlehrer. Er hat so lange Haare und der läuft immer nackt rum. Ach, ihr wisst, also Hank Azaria, müsste euch eigentlich ein Begriff sein, wenn ihr ab und zu mal Komödien guckt und so. Der ist auch bei Friends zum Beispiel mal dabei gewesen in Nebenrollen. Und das ist eine ganz bekannte Figur irgendwie, die er gemacht hat, dieser französische Akzent und so. Und dann, dann verführt er halt die Frau von Ben Stiller. Der ist natürlich voll am Ende und kommt wieder nach Hause, lernt dann da Polly kennen. Und Polly ist das Gegenteil von ihm und von seiner Frau und von allem. Polly ist Jennifer Aniston und nimmt ihren Job überhaupt nicht ernst. Die ist so Gelegenheitskellnerin und die hat schon überall gewohnt. Die hat schon in Marokko gewohnt und dann war die in Nepal und keine Ahnung wo, in Frankreich. Und also hat die Welt gesehen und bereist und ist so ein bisschen so Freigeist, Hippie-Maus und auch total chaotisch, total chaotisch. Verliert immer ihre Schlüssel und verliert immer alles und ist absolut, will nicht committen, also will keine feste Beziehung, sondern will einfach nur frei sein und leben und erleben, Sachen erleben und ja, Abenteuer möchte die. Hm. Und das ist natürlich schon mal eine super Prämisse, wenn die zwei sich treffen und dann auf Dates gehen. Das ist natürlich da ist ganz viel Gegebenheiten für Comedy, ne? Dann will sie unbedingt indisch essen gehen, wo man mit den Händen isst. Und der ist natürlich gar nicht scharf und so. Dann landet er auf dem Pott hinterher bei der in der Bude. Die hat ein Haustier, ein Frettchen als Haustier. Das läuft dann da auch noch rum auf dem Klo und hüpft ihm fast in die Kloschüssel rein. Also so, ne? Ergibt sich das dann aus der Geschichte. Und ich war wirklich höchst amüsiert und unterhalten und fand das richtig gut, muss ich sagen.
Ja, ich finde das echt cool. Also ja, du kanntest den vorher gar nicht. Ich kenne den auch
doch,
nicht.
Doch,
also
ich hatte den damals gesehen und fand den, ja, weil ich den halt einfach so geguckt habe, aber ich fand den überhaupt nicht gut. Der hat mir gar nichts gegeben irgendwie. Und jetzt fand ich den richtig gut.
Wieder ein schönes Beispiel dafür, wie so 20 Jahre später oder so, oder halt einige Jahre später auf einmal dann man irgendwie in einer anderen Lebensphase ist vielleicht irgendwie.
Total,
und dann passt das irgendwie doch besser auf einmal.
Ja, ich habe mir halt damals, zu der Zeit habe ich mir, glaube ich, wirklich so eher die schweren Sachen angeguckt. Die Wahl meines Hauptfilms ja zum Beispiel auch. Ist ja auch eher so ein Brett. Ich glaube, ich war für Comedies nicht offen. Und ganz viele ikonische Szenen kommen aus diesem Film. Zum Beispiel, also über Philipp Seymour Hoffmann muss ich gleich nochmal reden. Den haben wir ja letzten Monat erst gesehen in auch so einem Brett, in Unterwegs nach Cold Mountain. Da war der auch schon super stark. Und hier ist der wieder, der ist wirklich von einem guten Film ist er noch das Allerbeste. Jede Szene, wo der drin ist, ist wirklich top. Der ist
Wahnsinn,
so gut. Der ist so gut und das ist ja Comedy. Der ist wirklich ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Der ist dieser eine Kumpel, den jeder hat, der einfach viel zu sehr von sich überzeugt ist. Jeder hat so einen, der denkt, der ist der Allergeilste. Und dann läuft er einfach in den Raum rein und findet sich einfach super geil. Ne?
Ja,
so?
Ja.
Diesen Typen, also diesen Menschen im Freundeskreis, wo man denkt, also der einfach zu sehr von sich selbst überzeugt ist, den kennt, glaube ich, jeder. Und er ist diese Figur, die das rüberbringen soll. Der ist ein ehemaliger Kinderstar, der damals voll berühmt war und jetzt von diesem Fame immer noch leben will. Jetzt ist er natürlich in die Jahre gekommen und Dickerchen geworden und so, ne? Und er denkt aber immer noch, der ist ein Superstar. Und der hat ein Filmteam selber organisiert, was ihm folgt und eine Doku über ihn macht.
Dokumentation über sein Leben.
Ja, Der ist so gut, der spielt einfach so richtig toll. Das ist halt der beste Freund irgendwie. Und jetzt eine Sache, die aus diesem Film kommt, wo ich meinte, das ist so ikonisch. Schurzen. Schurzen,
was?
Das Wort Schurzen.
Hab ich noch nie gehört.
Schurzen? Nee. Franz. Schartet? Der sagt auf Englisch, sagt er shartet. I shartet a little. Ich habe ein bisschen geschurzt. Nein, das kennst du nicht.
Nee.
Oh Gott. Wie peinlich. Jetzt muss ich das erklären. Der hat gefurzt und ein bisschen kam was mit raus.
Mit
Schurzen.
Land.
Ja, mit Land. Schurzen. Das kommt aus, ich dachte, das kennt jeder das Wort, weil das aus diesem Film halt kommt. Das sagt Philipp Seymour Hoffmann, das ist so.
Ja gut, ich kenne den Film nicht, aber ich habe auch den Begriff noch nie gehört. Aber ja,
ach echt? Ja, dann ist es aber wirklich, ich dachte, das wäre ein geflügeltes Wort geworden. Auch eine coole Szene.
Vielleicht
ist, wie
eher in deinen Kreis.
Ja, vielleicht. Oh nein, ey. Das meine ich mit Pipi-Kaka-Humor, aber den kann ich verzeihen irgendwie, weil Delivered von Philipp Seymour Hoffmann ist das wirklich super lustig.
Der hat das so ein bisschen
Der Delivered das so richtig geil.
Das ist,
ja, also du musst den gucken, Franz, ich kann das gar nicht fassen, dass du den nicht kennst.
Nee, kenne ich für dich nicht.
Der wird dir super gefallen, glaube ich. Ehrlich, der hat alles. Da ist auch so ein Basketballspiel irgendwie. Ben Stiller spielt Basketball mit seinem besten Kumpel, ne, mit Philipp Seymour Hoffman, gegen so zwei ganz, ganz dicke, haarige, schwitzige Typen. Und dann ist er so in Slow-Mo, springen die aneinander entlang und der Ben Stillers Gesicht reibt sich an der nackten, schmierigen Brust von diesem fremden, ekligen Typen. Und wenn du jetzt weißt, was das für ein, dass Ben Stiller halt so ein einer ist, der keine Risiko in Kauf nimmt und absolut immer schön Hände waschen, schön sauber bleiben und so, ne? Ja. Also das ist so eine Ekelszene irgendwie, dann ekelt man sich mit dem direkt mit. Ja, der hat alles. Der hat bisschen Pipi-Kaka und bisschen Ekelhumor. Hat aber auch Jennifer Aniston als das Mädchen, ne?
Ja.
Und das finde ich zum Beispiel richtig gut, wusste ich damals auch nicht zu schätzen, dass die kein Manic Pixie Dream Girl ist. Also die ist nicht nur da, die existiert nicht nur im Filmuniversum, um dem Mann einen Charakter-Arc zu geben. Damit der Mann sich an ihr so entwickeln kann. Die entwickelt sich auch, verändert sich auch. Die verändern sich natürlich so ein bisschen aneinander, nähern sich einander an. Und ich hatte schon die ganze Zeit die Sorge, boah, jetzt lass sie dann. Die sagt die ganze Zeit, nee, ist alles cool, ich will überhaupt keine Beziehung, ist alles super, kannst ruhig zu der Alten zurückgehen und so, ne?
Mhm.
Und dann habe ich schon die Sorge gehabt, dass, boah, lass sie nicht am Ende doch zusammenkommen, dass die Frau jetzt doch wieder ihre Meinung ändern muss und doch heiraten muss, weil das einfach so in den Sternen steht für alle Frauen. Und das ist ja in diesem Film auch Gott sei Dank nicht so. Und die hat irgendwie auch, die ist wirklich toll auch als der Love Interest, muss ich sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, oder ich würde mir vielleicht wünschen, dass das so diese Figur ist, die Männer gut finden. Weil die ist, ja. die ist wirklich super. Die ist freigeistig und abenteuerlustig und aber trotzdem auch irgendwie mitfühlend und die streitet nicht rum. Es wird ja Frauen auch gerne in Filmen von vor 20 Jahren beigemessen, dass die irgendwie hysterisch sind und sich schnell aufregen und so. Die ist wirklich einfach, die ist einfach saulässig. Also sie ist eine richtig, richtig coole Person, die da geschrieben haben und die Jennifer Aniston dann nochmal mit Leben erfüllt hat. Jetzt kommen wir zu dem einen Problem, was der Film hat. Warum diese total coole Person, Polly, Ben Stiller gut findet. Das macht für mich keinen Sinn. Also ich meine nicht optisch. Ich meine wirklich nicht optisch. Darum geht es nicht. Also mir fehlt da ein bisschen. Die haben schon Chemie. Die spielen das schon gut. Aber ich frage mich die ganze Zeit, Polly, warum denn? Der ist irgendwie kompliziert und der nervt. Und warum? Geht doch, such dir einen besseren. Irgendwie weiß ich nicht. Ich finde halt sie viel, viel cooler. Eine viel tollere
am Ende,
Person, eine viel tollere
er dann
Figur.
Eine Entwicklung durch. Am Ende ist er dann doch quasi.
Ja, natürlich. Der macht die ganze Zeit irgendwelche. Der macht für sie ganz viele Sachen, die der sonst nicht machen würde, aus seiner Komfortzone raus.
Hat sie einfach das Potenzial in ihm gesehen.
Ja, schon, vielleicht. Also rundum wirklich super gut. Das ist vielleicht nur mein persönlicher Blick auf die Dinge, weil ich wirklich auch so überrascht war, wie cool ich diese Person finde. Also ich auch als Frau würde gerne mit Polly ein Bier trinken gehen. Ich kenne auch sogar eine, wir kennen beide eine, die so ein bisschen so ist, so frei und wild und toll. Einfach, solche Personen hat man gerne um sich. Ne? Die sind natürlich flatterhaft und können nicht committen. Also wenn du die jetzt fragst, ob man in 3 Monaten zusammen in Urlaub fahren will, dann können die das nicht, sagen, weil die wollen nicht committen. Aber solche Leute habe ich immer wirklich sehr gerne um mich. Ja.
Das ist inspirierend irgendwie, ne? So ein
bisschen. Ja, total, total. Machen einen selber cooler dann, was man mit denen unterwegs ist. Genau, liebe Grüße Christel an dieser Stelle.
Also Daumen nach oben.
Daumen nach oben, auf jeden Fall, finde ich super. Ich war wirklich, hatte richtig Bock auf was Lustiges diesen Monat. Und das war das Lustige. Philipp Seymour Hoffman ist großartig, Ben Stiller sowieso. Ich habe zum Regisseur noch gar nichts gesagt, fällt mir da ein. Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, es wäre Ben Stiller selber. Ist aber gar nicht so. Das ist nämlich der John Hamburg, heißt der Regisseur. Das ist der von Meet the Fockers. Also meine Frau, unsere Kinder und ich, ne, wo ja auch Ben Stiller mitspielt, Robert De Niro. Genau. Und der hat diese ganzen Fockers-Filme gemacht. Also der hat es schon gut gemacht. Muss ich sagen, der hat das super inszeniert. Das ist auch jede Szene hat irgendwie so einen bestimmten Nährwert, auch wenn sich Polly mit ihrer Freundin unterhält, während sie auf dem Job ist, während sie kellnert bei so einer super fancy New Yorker Party und dann schenkt die sich selber einen Wein ein währenddessen, von dem Wein, den die gerade ausgibt, so, ne?
Ja.
Also Da sind so Kleinigkeiten immer so eingewoben, die dir den Charakter noch so ein bisschen näher bringen. Also ja, da ist kein einfach nur Walk and Talk, einfach nur wird nur geredet, sondern alles hat immer so ein bisschen so ein kleines Element über den Dialog hinaus. Ne? Mhm. Und kleines oder großes Element sogar. Und ja, also wirklich top. Kann ich nur empfehlen. Und Franz, für dich ganz besonders, weil ich glaube, den wirst du richtig gut finden.
Ja, das nehme ich mir doch sicherlich mal zu Herzen. Ja, dann hast du so ein bisschen meine Reihenfolge jetzt über den Haufen geworfen, denn dann bleiben wir direkt bei Ben Stiller. Und zwar erzähle ich euch von Starsky and Hutch.
Ah ja, stimmt.
Ja, das ist ein ja, das war so diese Zeit, Drei Engel für Charlie und so, da kamen diese ganzen Verfilmungen von alten Fernsehserien irgendwie raus, gefühlt. Ne? Und Starsky and Hutch ist auch so eine Fernsehserie, so eine Krimi-Buddy-Cop-Fernsehserie aus den 70ern. Nie gesehen, also kann ich nichts zu sagen. Auch weiß auch nicht, wie da so der Ton war, ob das eher irgendwie geckig war oder so ein bisschen mehr ernst. Hier hat man sich allerdings dazu entschieden, das Ganze in so eine Buddy-Cop-Komödie so umzusetzen. Und verantwortlich gezeichnet dafür hat sich der gute Todd Phillips. Den hatten wir ja schon bei Joker? Old School zum Beispiel. Genau, der hat die Hangover-Filme gemacht und dann komplett 180-Grad-Wende und hat noch einmal den Joker rausgehauen.
Dann
und,
wurde er böse.
Wird uns bald den zweiten Teil vom Joker auch präsentieren. Und Todd Phillips, ja, ist ja durchaus, würde ich sagen, sehr kompetenter Comedy-Regisseur. Und der arbeitet natürlich gerne mit seinen ganzen Buddies zusammen. Das sogenannte Fred Pack, wo dann so Leute wie Vince Vaughn und Owen und Luke Wilson und Will Ferrell und Jason Bateman und so, diese ganzen Jungs, die sich so zusammengerottet haben, die machen ja allerlei nette Filme zusammen. Und so ist es auch hier. Also all die Namen, die ich gerade vorgelesen habe, sind auch dabei. Außer Luke Wilson, der ist tatsächlich nicht dabei. Zusätzlich dazu noch Snoop Dogg in einer Rolle. Der spielt auch gerne in Filmen, aber von Todd Phillips mit. Der hat in Old School ja auch zum Beispiel einen kleinen Cameo-Auftritt gehabt. Mhm. Und dann macht Juliette Lewis, Amy Smart und Carmen Electra. Daran sehen wir, dass wir in den frühen 2000ern sind.
Ja, auf jeden Fall.
Chris Penn in einer Nebenrolle. Den mag ich ja auch immer richtig gerne. Und ja, noch andere Gesichter, die man von hier und da mal kennt. Und das Ganze ist so eine ganz klassische Buddy-Cop-Komödie. Wir haben also die zwei Polizisten, der eine, der total Rechtschaffene, der immer ne, alles nach Vorschrift macht, pipapo, der andere, der eher so ein bisschen, ja, ich mach mal, dreh auch mal ein paar krumme Dinger und tu mir mal eine Information mal so auf diversen windigen Wegen. Und die müssen natürlich dann irgendwann zusammenarbeiten, müssen einen Mord aufklären und dahinter steckt dann ein großer Drogendeal. Vollkommen egal, es ist im Endeffekt nur ein Vehikel, um ja, die beiden unterschiedlichen Figuren aneinander wachsen zu lassen ein bisschen, ne, und ja, dass sie zusammenfinden und irgendwann am Ende den Fall lösen. Und das Ganze ist, ich mag den total gerne. Also ich war da damals im Kino auch drin tatsächlich, nicht weil ich jetzt irgendwie großer Starsky and Hutch Film war, aber das ist halt so ein Film, ne, irgendwie ab 12, Buddy-Cop-Komödie, das ist so ein Film, da kannst du als Jugendlicher irgendwie rein, ne, das ist halt dann so ein bisschen.
Ja, ich glaube, es spricht auch Jugendliche oder junge Erwachsene an, weil auch das Artwork alles so ein bisschen poppig, ein bisschen bunt gehalten.
Genau,
und
spielt
da weißt
halt
du,
auch in den 70ern alles. Ja, ne? Also ja. Man hat das jetzt nicht in die neue Zeit, also in die Jetztzeit quasi verlegt, wie das ja bei Drei Engel für Charlie war, sondern man bleibt ja auch in den 70ern. Was natürlich auch super ist, weil du da super Kostüme machen kannst und so, ne? Und coole Musik und geile Autos und so. Das ist halt, hat so einen besonderen Flair irgendwie. Ich mag das total gerne auch. Wenn Filme auch, die heute gedreht werden, in der Vergangenheit spielen, also auch in so 60er, 70er, ist eigentlich immer ganz cool. Also es war vor Jahren immer dieser 80er-Hype. Ich finde diese Disco-Ära und so ist auch ganz cool auf jeden Fall. Und ist auch gut eingefangen.
Ja.
Und generell ist das halt eigentlich ein Vehikel für Ben Stiller hauptsächlich. Also der liefert da schon am meisten ab. Owen Wilson ist ja generell immer so ein bisschen, ich sehe den gerne, aber der ist jetzt nie so, haut einen jetzt nie so mega von den Socken, außer jetzt, es gibt natürlich auch so ein paar Sachen wie Darjeeling Limited und so ein paar ernstere Sachen irgendwie, die er gemacht hat. Aber
den braucht man im Ensemble irgendwie immer, ne? Also braucht man mit jemand anderem zusammen, sonst ist der
ja,
zu
stimmt, ne?
Flach,
also ich,
oder?
Zum Beispiel hier mit Jackie Chan und so, hier in diesen Shanghai Nights Film, finde ich den auch immer super. Oder auch mit Vince Vaughn in Wedding Crashers oder so. Hast du recht, der ist häufig so dabei und ist auch manchmal so ein bisschen so der emotionalere Kern des Ganzen. Aber so für die große Comedy ist meistens eher der Spielpartner verantwortlich. Und hier ist auch Ben Stiller, also der gibt wirklich voll, also es gibt auch so ein Dance, so eine Dance-Off-Szene, so zur Mitte des Films irgendwie. Und
einen Tanz gibt's bei Polly auch übrigens, da muss er auch ja tanzen. Ich glaube, Ben Stiller mag das ganz gerne.
Ja, und ja, Ben Stiller ist halt einfach super, ne? Also ich finde, ich kann den echt gut gucken. Also ich mag den auch, also auch du hast gerade gesagt, hier Meet the Parents, Meet the Fockers und so. Und
ja.
Komisch, dass ich Duncan Polly noch gar nicht kenne, aber ich sehe Ben Stiller einfach richtig gerne.
Ja, der ist schon speziell. Ich meine, der ist ja auch ein Comedy, eigentlich eine Größe im Comedy. Sein Vater ist ja Jerry Stiller, der war ja genau super krass bekannt. Und ich, und bei Ben Stiller, das habe ich vorhin vergessen zu erzählen, der hat ja als Regisseur eigentlich und Drehbuchautor angefangen. Der hat ja Reality Bites zum Beispiel geschrieben. Das ist ja der Anfang der 90er Film mit Ethan Hawke und Winona Ryder. Den liebe ich so sehr. Der ist gar nicht so, also es ist eigentlich gar nicht so eine Comedy, sondern das ist so eine ja, so eine Gesellschaftsstudie aus der Zeit irgendwie, so ein bisschen poppig, ein bisschen witzig, aber es Popkultur auf jeden Fall. Und Ben Stiller ist da, also der hat es schon wirklich drauf. Sowohl vor der Kamera als auch dahinter.
Absolut. Ich finde, der hat auch sowas, was so ein bisschen, ja, ich will ihn nicht mit Leslie Nielsen vergleichen, das ist wahrscheinlich zu viel, aber ich finde, der bringt so eine Ernsthaftigkeit rüber in halt so kompletten Quatschsituationen irgendwie.
Ja, ja.
Dadurch wirkt es halt alles noch lustiger irgendwie, ne? Ich meine, er ist auch irgendwie so vom Look her ein bisschen, er ist, glaube ich, ein bisschen kleiner auch irgendwie, ne?
Ja, ja.
Und aber so ein bisschen bullig auch manchmal und ist einfach auch immer instant Sympathieträger, ne? Du siehst ihn direkt so, ja, okay, das ist unser
Typ, den wir... Auf seiner Seite bin ich auf jeden Fall. Den kannst du gar nicht anders, ja, ja. Weil der ist halt auch irgendwie nahbarer, vielleicht auch sogar durch die Optik, ne? Dass der jetzt nicht irgendwie der Allerschönste ist. Und, ne? Der alle überstrahlt mit seiner unglaublichen Schönheit, der sieht aus, wie als könnte man den kennen. Ne, wie so ein Jedermann einfach.
Und hier ist halt so ein bisschen auch so ein kleiner Kniff in diesem Film, dass die beiden immer sich verkleiden, um irgendwie so Undercover-Einsätze zu machen. Ne? Sich irgendwie so als Biker oder so. Und dann ist halt immer mit total übertriebenen Perücken und so. Und einmal gibt es so eine Szene, wo die so Pantomimen spielen, weil sie sich auf so eine Bat Mitzwa einschleichen. Ist auch großartig. Und das Ganze ist natürlich immer mit diesem, spielt immer so mit diesem, okay, die beiden sind eigentlich so ein bisschen planlos. Alle um sie rum sind total souverän und die machen halt, also stolpern eigentlich mehr so immer so auf die richtigen Hinweise und kommen dadurch halt am Ende irgendwie so der Lösung näher. So, ne? Das ist halt so ein klassisches Ding, was, ja. Und es funktioniert, finde ich, tatsächlich ganz gut. Das ist jetzt nicht so der richtige Schenkelklopfer-Humor und die Taktung ist auch nicht so hoch bei den Gags. Das ist schon mal wieder ruhigere Phasen irgendwie und so. Das war ein bisschen. Aber ich finde das echt gut und das finde ich bei Todd Phillips Film generell auch so oldschool, was ja so ein quasi eher so eine Highschool-College-Coming-of-Age, sag ich mal, Geschichte ist. Oder auch bei Hangover. Das ist jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit so bombardiert wirst irgendwie mit Gags, sondern dass daneben auch wirklich noch eine Geschichte erzählt wird, wo man so ein bisschen mitfiebern kann. Ne? Und hier sind natürlich auch alle Spielpartner immer super. Ne? Man merkt ja, dass das auch irgendwie ein eingespieltes Team ist, die ganzen Leute. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass da wieder auch viel improvisiert war. Gehe ich mit Sicherheit von aus. Ich meine, wie geil ist das auch, ne? Du hast einfach so deine Buddies, deine Clique und ihr macht dann einfach irgendwie Hollywood-Filme zusammen. Das
ist echt.
Also geiler geht's ja irgendwie.
That's the dream, ne?
Hey, hast du Bock. Das ist ja auch das Schöne, wenn man dann so die Filme mal guckt, also viele Filme, zum Beispiel von Todd Phillips, dass du auch so Nebencharaktere immer wieder entdeckst, ne? Also so Leute, die einfach nur so drei Sätze haben irgendwie. Das ist dann wieder, hier ist es der Doktor in der einen Film, der nächsten ist es dann irgendwie der, keine Ahnung, der Trauzeuge oder hier ist es dann, ne?
Ja, ja.
Das ist auch so schön irgendwie. Ich kann das auch total verstehen. Man arbeitet ja gerne mit Leuten, die man irgendwie mag und die man kennt und wo man weiß, kann man sich drauf verlassen. Und ich finde das immer wieder super. Und das haben ja auch alle, also viele große Regisseure, ne, wie so ein Scorsese oder Nolan oder so, oder Quentin Tarantino ja auch.
Ja.
Dass sie häufig auf Leute zurückgreifen, auf die sie sich verlassen können. Und hier merkt man, das ist jetzt nicht, der haut jetzt nicht richtig krass einen raus, der Film. Aber es ist so ein solides Niveau. Man merkt so, ich glaube, die kannst du einfach, wenn du diese Leute anrufst und zusammenbringst, kommt immer zumindest eine 7 von 10 raus oder eine 6 von 10, sag ich mal. Yeah. Das ist jetzt nie Kacke. So, du kannst die alle auf Autopilot stellen, dann funktioniert das irgendwie. Wenn du Glück hast, dann hast du einmal, dann geht es richtig steil nach oben, aber es ist immer gut. So wie Marvel mal vor einigen Jahren auch immer okay war. Und mittlerweile nicht mehr, aber und das ist auch bei diesem Film so. Ich würde sagen, der ist so. Also empfehlen kann ich ihn auf jeden Fall, weil da machst du nichts Falsches, total harmlos, ne? Ist der eine oder andere Lacher dabei. Ich denke auch für jeden irgendwie ein Lacher dabei. Aber ist jetzt nicht was, wo du sagst, wow, das ist ein richtiger Kultfilm oder sowas geworden.
Ja.
Er war jetzt auch nicht super erfolgreich. Der hat, glaube ich, 60 Millionen gekostet und irgendwas, ich glaube, um die 150 Millionen eingespielt. Das ist jetzt nicht super erfolgreich. Entsprechend gab es natürlich auch keine Fortsetzung oder so. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt auch angedacht war. Aber es ist halt auch irgendwie ganz nett. Ne? Es ist halt auch so ein Film, der steht so für sich. Kleine 90 Minuten oder 100 Minuten, bums, fertig. Kleine Cop-Comedy.
Ja, ja, ja.
Und ich mag den echt gerne. Also ich sehe den immer wieder gerne, wenn ich die Chance dazu habe. Und die eine oder andere Szene bringt mich auch heute noch zum Schmunzeln, muss ich sagen.
Ja, ja, schön.
Also eine Empfehlung, falls es nicht rausgekommen ist. Schaut ihn euch gerne an. Ihr macht nichts falsch.
Ja, sehr gut. Na, guck mal. Hoppla hopp, da bin ich schon wieder dran. Ich wollte eigentlich Out of Time gucken. Mit Denzel Washington, weil ich in Erinnerung hatte, dass der ganz gut ist, so ein bisschen hitchcockig und so. Den habe ich nirgendwo weit und breit finden können, leider. Dann habe ich, bin ich umgeschwenkt auf Gothica.
Ah.
Den hast du bestimmt nicht gesehen, weil du keine Horrorfilme magst, richtig?
Korrekt.
Korrekt, okay. Also, Gothica habe ich damals geguckt, weil ich mochte nämlich gerne Horrorfilme. Und wir haben einen Film in diesem Fall von Mathieu Kassovitz. Den kennen wir noch.
Das sagt mir auch was, ja.
Von Die purpurnen Flüsse, den hat er gemacht. Ne?
Ich hatte auch wirklich jetzt dran gedacht. Ich dachte so, das war doch, ja.
Genau, und er hat mitgespielt in Amelie, Fabelhafte Welt der Amelie, als Nino. Mhm. Außerdem hat er La Haine gemacht, der Hass, oder Hass heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Super, großartiger Film, richtig Kunst auch und richtig schwere Kost. Und Die purpurnen Flüsse hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, da waren wir auch beide Fans, ja. Ne? Fanden wir auch beide gut.
95% des Films.
Genau, und irgendwann wird er dann scheiße.
Aber ist okay, das will verzeihen. Okay.
So, aber eigentlich sollte man sich denken, ja, Mathieu Kassovitz macht einen Horrorfilm, warum nicht? Was ich auch dazu sagen muss, Matthew Libatique ist der Kameramann und der hat ganz viele Darren Aronofsky-Filme gemacht, wie Requiem for a Dream zum Beispiel oder The Fountain. Mhm. Und den fand ich damals auch richtig gut. Also was der gemacht hat, das sah schon irgendwie immer alles toll aus. Ja, und hier haben wir noch dabei Halle Berry, Penelope Cruz, Robert Downey Jr., Bernard Hill, das ist der
König Theoden.
Ich wollte sagen, der Captain von der Titanic.
Der Titanic, ja. Genau.
Genau. Charles S. Dutton, den kennt man auch. Robert Downey Jr., also muss ich nichts zu sagen. Penelope Cruz, Halle Berry. Hochkarätige Besetzung, kann man schon sagen. Und ja, deswegen habe ich mir den damals angeguckt und fand den gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich mir den heute angeguckt und fand den doch ganz schön schlecht.
Oh,
um das schon mal vorwegzunehmen.
Dann haben wir genau die umgekehrte Geschichte.
Ja, total. Also wirklich, das ist wieder ein bunter Blumenstrauß diesen Monat. Also bildlich ist das alles ganz stark. Ne? Also die Schauwerte sind super. Alles hat so einen Blaustich. Alles sieht so richtig cool aus. Einfach cool und stylisch und durchgestylt. Aber so sehr, da gibt es kein normales, einfach eine Unterhaltung mit Schuss gegen Schuss, wo die Leute sich einfach unterhalten und, ne, und der Blick wechselt. Das ist immer alles mit Kreiseln drumrum und mit alles ist im Gegenlicht und keiner ist irgendwie mal so richtig sauber ausgeleuchtet und so. Das ist total cool. Das sieht aus wie Werbung, aber es ist halt auf eine Stunde 40 ist das ein bisschen zäh, ne?
Ja,
da möchte man ein bisschen, dass da mal ein bisschen Ruhe einkehrt.
Ja, ich finde, Horrorfilme sind immer gut, wenn die so ein bisschen geerdet sind irgendwie. Und das habe ich jetzt, wie du das so beschreibst, wirkt das so sehr entrückt irgendwie und sehr artifiziell.
So ein bisschen
und
abgehoben.
Dadurch würde für mich schon der Grusel wahrscheinlich komplett, könnte ich mich gar nicht einlassen, glaube ich, drauf.
Genau. Also, ganz kurz einen Satz zum Inhalt. Halle Berry ist eine Psychologin in einem Asylum, in einer Anstalt, für criminally insane, für Kriminelle, ne, für gestörte Kriminelle sozusagen. Die ist da eine Psychologin und dann fährt sie nach der Arbeit nach Hause und im Regen, der Regen ist auch, die ganze Zeit regnet es da, alles ist immer dunkel und alles regnet einfach immer und der Regen ist voll geil inszeniert, alles sieht super aus. Dann passiert ihr was auf der Straße, sie fährt fast ein Mädchen um, was da steht im Nachthemd und dann zack, ganz harter Schnitt. Also sie geht zu dem Mädchen hin, will helfen, ganz harter Schnitt, zack, bumm, sie ist eine Insassin in ihrer eigenen Anstalt.
Ah,
ja,
okay.
Ne? Und du denkst, ja, finde ich ganz cool, fand ich auch ganz cool, ist eigentlich eine coole Prämisse.
Wann kommt der Twist so ungefähr direkt?
Wann das passiert?
Ja.
Ich glaube, die ist im Prinzip nur für die Titelsequenz, die Psychologin. Ah, okay. Also da laufen die Titles drüber und dann, weiß ich nicht, nach 10 Minuten oder so, ist sie dann im Prinzip auf der anderen Seite. So, und dann gilt es rauszufinden, was passiert ist. Sie ist nämlich da in der Anstalt, weil ihr Mann ermordet wurde, erstochen. Mutmaßlich von ihr. Deswegen ist sie da drin. Sie soll ihren Mann ermordet haben. Sie weiß davon gar nichts. Und dann versucht sie die ganze Zeit, den Leuten zu erzählen von diesem Mädchen und. Und das verfolgt sie dann auch. Das Ganze nimmt so einen paranormalen Touch an, also paranormale Ausmaße an. Irgendwie wird sie da so verfolgt. Ja, und wie gesagt, abgesehen davon, dass es wirklich alles richtig super, super gut aussieht, ist es. Also es platzt ja vor Unlogik. Das ist ja so, es ist ja jetzt nach 10 Minuten schon so unlogisch, dass eine Psychiaterin von ihren eigenen ehemaligen Kollegen behandelt wird.
Ja,
das stimmt. Das würde doch niemals vorkommen. Robert Downey Jr. ist übrigens der behandelnde Psychologe. Alle kennen den Mann, der ermordet wurde, weil der war der Chef, wenn ich das richtig verstanden habe, von dieser Anstalt. Und in dieser Anstalt ist sie dann drin. Warum? Mhm. Also das ist, du merkst, das ist nur gemacht worden, damit diese ganzen Charaktere zusammenbleiben, damit so eine Geschichte, so ein Krimi sich da entfaltet, damit sie von ihrem Platz als Gefangene überhaupt irgendwas tun kann. Weil die redet ja die ganze Zeit mit den Leuten, die in diesem Mordfall drin hängen. Die ist zusammen dann mit Patienten, die sie selber behandelt hat, ist sie dann auf Zelle. Oder die sind in der Nachbarzelle, die geht mit denen duschen und sitzt mit denen am Mittagstisch, so ungefähr. Was? Das ist doch total, das kann ich nicht glauben. Das kann ich ja schon nach 10 Minuten nicht mehr glauben. Ja. Das ist das Problem. Der Film hat wirklich ein Problem. Ein großer Lichtblick ist Penelope Cruz, die ist eine Insassin auch. Mhm. Und die spielt diese Verrücktheit, diese Verrückte, wirklich sehr, sehr gut. Sehr gut. Also die hat keine riesig große Rolle, aber immer wenn die da ist, ist sie wirklich richtig stark, auch nicht so übertrieben, weil in dem Film neigt alles ein bisschen dazu, so ein bisschen zu viel zu sein, zu übertrieben. Aber die ist wirklich, die spielt richtig gut. Im Gegensatz dazu, Halle Berry, was finden denn alle so, also ich finde die wirklich sehr untalentiert. Oder? Franz, sag mal was. Die hat doch einen Oscar gewonnen, bestimmt zu Recht, und ich freue mich auch total. Aber ich sehe die immer und ich denke, die spielt einfach nicht gut.
Ich muss sagen, ich sehe die auch nicht so gerne irgendwie. Nein. Also ich stoß mich auch mal so ein bisschen da dran, wenn die dann wieder jetzt irgendwo auftaucht. Ich habe sie jetzt auch länger nicht mehr. Ich glaube, das letzte, wo ich sie gesehen habe, war irgendwie John Wick 3 oder so.
Ah, okay.
Sie auch so eine Nebenrolle spielt. Ja, Actionfilm, okay, da ist irgendwie ganz okay. Aber sonst, ich war auch nie der riesen Halle Berry-Fan. Wobei sie sicherlich Sachen gemacht hat, die auch super sind. Aber wir haben jetzt irgendwie, was haben wir von ihr besprochen? Passwort Swordfish,
ja. Zum Beispiel. Ja gut, X-Men, so X-Men ist ja auch immer dabei, aber ist jetzt wirklich
stimmt,
auch.
Super.
Aber da so kann sie sich, versteckt sie sich irgendwie unter den anderen, bei den anderen so, also ne, das ist jetzt kein, muss die große Last nicht tragen, schauspielerisch. Ja. Aber hier, also die kann das nicht tragen alleine, diesen Film, ehrlich
gesagt. Ich habe sie auch echt aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass sie gar nicht mehr so viel macht oder ob es einfach nicht mein Metier ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das nicht so nachhaltig ist, was sie so anbietet.
Nee. Ja, und hier verliert sich dann alles in so unnötigem Geschrei. Hier ist auch wieder viel zu viel Action. Dann ist mir aufgefallen, bei Purpurne Flüsse war das auch so, dass man da so eine coole Krimi-Geschichte ist, aber dann auf einmal sind da so Action-Sachen, die voll unnötig sind. Die brauchst du nicht. Die halten dich nur auf, die halten dich nur zurück. Und hier ist das auch so, dass einfach zu viel Action ist. Wo man sich auch fragen muss, wo das herkommt, weil die schafft es natürlich auszubrechen. Zweimal. Da ist einfach niemand in diesen super geil inszenierten Gängen. Niemand ist da. Die rennt einfach weg. Hätten die anderen schon längst machen können, so die anderen Insassen. Also mich stört das sehr halt, dass da alles so unlogisch ist. Und dadurch, also es ist halt, wird schlecht etabliert. Also es gibt ja dieses Planting und Payoff. Und das Planting ist ziemlich schlecht. Und dadurch ist das Payoff immer sehr unglaubwürdig. Wenn dann hinterher die Auflösung kommt, denkst du, nee, was? Was? Wieso?
Naja,
Quatsch. Das ist doch Quatsch. Ne, also, ja, es ist, glaube ich, soll ein bisschen vielleicht so eine B-Movie-Hommage auch sein, weil ich glaube, der Plot hört sich an, als könnte das auch ein B-Movie sein. Und da ist es ja auch so, dass dann so ein bisschen mit Action-Sachen gestreckt werden, ne? Mit so, ja. Dass die Action auch ein bisschen auch in die Länge gezogen wird, unnötig. Vielleicht war das so ein bisschen der Hintergrund davon, weil der Regisseur ist ja eigentlich wirklich ein guter, ne? Der kann das schon, aber da hat er sich, glaube ich, was vorgenommen. Auch ein Metier, also ein Genre, was ihm vielleicht
nicht liegt,
nicht so gelegen hat irgendwie, ne?
Ist das denn in Amerika produziert, der Film? Also ist das eine amerikanische Produktion?
Amerikanische Produktion, genau.
Vielleicht war das auch so, das hat man ja auch häufiger mal, dass so europäische Regisseure oder so, die halt in ihrem Heimatland und so in ihrem Kosmos richtig gut abliefern irgendwie und kriegen dann irgendwie das Angebot so, ah komm, Hollywood, jetzt machen wir mal irgendwie ein und geben dir ein bisschen Budget und dass das dann so ein bisschen verloren geht, so das, was sie ausgezeichnet hat ursprünglich. Vielleicht ist das ja auch so eine Geschichte, kann auch sein.
Kann auch sein. Ja, und Behind Blue Eyes. Das ist das, was auch über die Jahre in Erinnerung geblieben ist. Das kommt aus dem Film. Das Video war auch damals gab es ja die Musikvideos dann, die hatten Filmszenen mit drin, aus dem jeweiligen Film, aus dem die waren. Und dieser Film hat einen ganz berühmten Song, nämlich Behind Blue Eyes. Ursprünglich, glaube ich, von The Who? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall gecovert für diesen Film von Limp Bizkit. Genau. Ja, und das gehört im Prinzip zusammen, dieser Song und dieser Film. Also ich glaube, der hat auch gut abgeliefert, der hat gut Kohle gemacht. Da sind die Leute damals, ich weiß auch noch, dass die Werbung dafür, die Werbetrommel dafür sehr, sehr viel gerührt wurde. Und dieser Song, der natürlich auch im Musikfernsehen lief, auch die Leute dann nochmal ins Kino gebracht hat. Und wenn du nur Bilder davon siehst, also der Trailer von diesem Film, der kann richtig stark sein, weil da sind natürlich viele cool aussehende, stylische Sachen dabei und so Jumpscares und kleine Schocker und so. Und die Prämisse ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn man das außer Acht lässt, dass das absolut unlogisch ist. Aber der Film selber, das hat mich wirklich sehr irritiert, weil ich war mir sicher, ah ja, guck mal, dann kannst du ja empfehlen. Aber kann ich gar nicht. Also ich würde den nicht empfehlen, ehrlich gesagt.
Ja, gut.
Dabei fand ich ihn damals gut, ganz komisch.
Ja, dann gucke ich noch nicht, sag ich dir ganz ehrlich.
Nee, guck dann, und du musst auf jeden Fall, und dann kann Polly gucken.
Ja, dann mache ich das. Dann habe ich auch einen Film mitgebracht, von dem ich auch sicher bin, dass du ihn auf gar keinen Fall gesehen hast. Das würde mich jetzt überraschen, wenn du Shaolin Kickers geguckt hast.
Nein, habe ich nicht geguckt.
Ja, Shaolin Kickers ist ein Film von Stephen Chow.
Der Titel ist schon so, okay.
Ja, ein Film von Stephen Chow ist ein Film aus Hongkong. Stephen Chow ist ein chinesischstämmiger Regisseur und Schauspieler. Er spielt hier für die Regie und spielt auch mit. Und es spielen noch einige andere Menschen mit. Ich will jetzt nicht alle Namen vorlesen, weil A, ich es hundertprozentig verkacken werde, die richtig auszusprechen. Und B, glaube ich, ja, wahrscheinlich kennt ihr auch nicht so viele davon. Und das Ganze ist ein Actionfilm-Komödie. Es ist eine Mischung aus Sportfilm. Hurra, da bin ich natürlich am Start.
Ja.
Und so Wuxia-Film.
Okay.
Also quasi ist so eine Art verfilmter Anime. Hast du denn Captain Tsubasa mal geguckt?
Nein.
Oder so, das halt, ja, es war so ein Anime, wo es um so ein Fußballteam ging früher. Und das ist so ein bisschen ein verfilmter Anime, ein verfilmtes Captain Tsubasa, auch wenn es eine neue Geschichte erzählt. Die Geschichte ist auch, ich tue mich ein bisschen schwer, die zu erzählen. Also wir haben einen ehemaligen Fußballprofi, einen gealterten Fußballprofi, der irgendwann mal einen entscheidenden Elfmeter verschossen hat und im Anschluss dessen von einem wütenden Mob die Beine gebrochen bekommen hat. Stellt sich nachher noch raus, dass da ein bisschen mehr dahinter steckte, aber ja, okay, so ist es. Okay. Und der trifft eines Tages auf einen ehemaligen Shaolin-Mönch, gespielt von Stephen Chow. Und die beiden finden dann zusammen, weil der Fußballtrainer rausfindet, Mensch, der kann ja nicht nur Kampfsport, sondern der kann auch super krass Fußball, also super krass schießen.
Aha, okay.
Ja, also der hat, also mit super krass meine ich nicht irgendwie, ja, der hat einen festen Schuss, sondern der hat wirklich, also der kann quasi einen Ball aus dem Orbit schießen. Also da merken wir schon, okay, es wird ziemlich schnell super absurd.
Okay.
Total übertrieben alles.
Ich wollte es nicht sagen, aber ja.
Und dann denken sich die beiden natürlich, oder der Fußballprofi denkt sich, boah, jetzt kann ich hier mit diesem Shaolin-Mönch und seinen Brüdern ein Fußballteam aufbauen und kann quasi Rache nehmen für damals das verlorene Endspiel und meinen großen Redemption-Arc und meinen großen Rivalen kann ich dann in die Knie zwingen. Der große Rivale, der übrigens das Team Evil betreut, die heißen auch genauso, also hier wird auch nicht, es ist nicht subtil alles, sondern hier geht's voll rauf. Ja, und gesagt, getan, dann Montageszene, Bipapo, Rekrutierung von neuen Mitspielern, bla bla, großes Finale epischer Schluss. All is lost. Und dann, ne? Also ganz klassisch das, was wir von einem Sportfilm erwarten. Nebenbei gibt es noch eine ganz nette Liebesgeschichte zwischen dem Shaolin-Mönch und einer Bäckerin, die so Teigbälle immer formt. Und die macht das auch mit so einer speziellen Technik. So, also sie beweist da schon ein großes Ballgefühl und wird natürlich noch eine Rolle zu spielen haben später. Und diese Liebesgeschichte ist echt ganz schön. Die ist auch sehr tragisch tatsächlich, weil es da zwischendurch auch wirklich ein großes Missverständnis, sage ich mal, gibt. Und man da auch an tragischen Bildern nicht spart. Ansonsten aber ist dieser Film kompletter Humbug, wirklich. Also das ist wirklich, also in jeder Szene wirst du etwas sehen, was du noch nie in einem anderen Film gesehen hast.
Oh, das ist aber wirklich, jetzt erstmal nicht so nicht abschreckend.
Ich habe nicht gesagt, dass er schlecht ist. Also ich finde ihn super. Also ne, so viel kann ich schon mal sagen. Aber der Film ist halt wirklich komplett bonkers. Also da passiert so viel Quatsch. Beim ersten Training gibt der Trainer dann den Ball und dann schießt er so den Ball so steil nach oben und er fliegt ja so durch die Wolken weg und dann so Schnitt, wie die alle so auf dem Boden sitzen und so warten.
Ach.
So, einer telefoniert schon, weil die alle warten, bis der Ball wieder zurückkommt, weil okay. er so weit weggeschossen hat. Und,
okay, verstehe.
Nur solche Nummern die ganze Zeit, ne? Und ja. Natürlich spielt Schwerkraft überhaupt keine Rolle und am Ende gibt's, und der Ball fängt irgendwann Feuer und ist wie so ein Komet irgendwie, ne?
Ja.
Und es ist also das, was man so aus diesem Anime kennt, so, ne? Dass der Ball so ins Netz geschossen wird, dann aber noch so in der Luft weiter rotiert, quasi im Netz noch stehen bleibt und so. Ne? Das alles, was man so kennt, ist da quasi real verfilmt.
So cartoonisch dann, ja?
Total, total drüber alles, ne? Und aber cool gemacht. Du hast auch teilweise Sachen, die auch in so einer Totalen dann irgendwie stattfinden. Ist natürlich sehr viel Animation dabei. Die ist auch nicht gut, aber es funktioniert immer noch auch. Also du kannst immer noch gucken, so ein bisschen, dadurch, dass es eh so cartoonisch alles ist, hast du auch nicht so dieses, also das ist so ein bisschen dieses Uncanny Valley-mäßige oder dass du irgendwie denkst, ja, jetzt versucht man hier irgendwie ein gruseliges Monster zu präsentieren, das sieht total albern aus, aber dadurch, dass es eh alles kompletter Quatsch ist, funktioniert super gut. Und was die da mit dem Ball machen teilweise, ist richtig, richtig großartig. Dazu kommt natürlich noch, und das ist etwas, was ja dem ostasiatischen Kino eh so ein bisschen innewohnt, dass diese Spielweisen der Schauspieler alle so ein bisschen für unsere Augen ein bisschen, gerade in Komödien, so ein bisschen drüber sind. Es ist so ein bisschen overacted alles.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich auch sehr gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Aber das passt natürlich zu diesem Film. Es ist, du hast verrückte Kamerafahrten, dann irgendwelche Zooms und so. Und dann machen die alle komische Gesichter irgendwie. Und das ist wirklich ein reines Zirkusfest, was da irgendwie abgeht. Total verrückt. Der Film dauert nur 88 Minuten. In der europäischen und US-Version jedenfalls. Der war mal länger, aber die haben den so ein bisschen umgeschnitten.
Ja.
Und es ist von vorne bis hinten wirklich irgendwie ein, ja, so ein Theme-Park-Ride. Irgendwie, ne? Es ist wirklich total verrückt. Also man kann das gar nicht. Es gab dann
für wen ist das? Ist das für Jugendliche, für Kinder? Was, oder ist
ja,
das für Erwachsene?
Das ist, nee, das ist schon. Das ist für Jugendliche und das ist halt so ein, auch so ein Kult-Ding dann irgendwie. Ne? Es wird halt dann ist halt zu einem Kultfilm auch geworden. Es gibt da noch einen Quasi-Nachfolger, vielleicht hast du davon gehört, Kung Fu Hustle.
Nein.
Vielleicht hast du davon gehört. Okay.
Nein, habe ich nicht.
Auch von Stephen Chow. Auch so total bescheuert. Also, du musst dir eigentlich nur mal so einen Trailer dazu angucken. Da weißt du schon Bescheid. Oder guck dir irgendwie bei YouTube eine Szene an. Da weißt du schon, okay, das, was hier passiert, ist unglaublich. Das ist wirklich, also,
okay.
Das ist so bescheuert. Aber trotzdem erzählt er auch irgendwie eine Geschichte und auch was Zwischenmenschliche, was er so erzählt, das sind alle, da werden auch schöne Botschaften vermittelt. So, das ist jetzt alles nicht so einfach nur irgendwie platt und wir machen hier ein bisschen Action, sondern ja. Der erzählt auch was und nimmt sich da auch dann wieder ernst irgendwie. Ne?
Okay.
Und das ist auch irgendwie eine totale Kunst, muss man ja auch sagen. Ne? Also wirklich so einen kompletten Slapstick-Quatsch zu machen, weil Slapstick ist ja nicht, aber so ein, was komplett unrealistisch übertrieben ist, aber trotzdem so eine gewisse Erdung da drin haben, finde ich wirklich fantastisch. Also das ist jetzt kein Oscar-Anwärter oder was weiß ich, oder irgendwie hier die große Kunst, aber es ist halt so ein Eintrag in die Filmgeschichte, um mal ganz hochtrabend zu sein, der irgendwie so besonders ist. Der hat, wie gesagt, was hast du noch nicht gesehen.
Das ja, ist, also
das ist echt verrückt.
Das
ich kann
ist
nur
ja schon,
Werbung
das
für den
ist
Film
Werbung,
machen, aber
finde
es ist,
ich.
Es ist also, aber wirklich Special Interest, ne? Es ist wirklich Special Interest. Guckt euch vielleicht wirklich mal einen Trailer an oder irgendwie ein, zwei Szenen, wenn er sagt, okay, das ist ein bisschen crazy, die 88 Minuten gebe ich mir mal so für einen Spaß. Ne? Irgendwie kann man auch noch mal abends mit ein paar Leuten einwerfen. Der ist jetzt nicht durchgehend die ganze Zeit, dass du da vorsitzt und denkst, oh mein Gott, was passiert hier? Ne? Aber für 88 Minuten, ey, komm, da geht das schon. Und ich bin wirklich großer Fan. Der war auch recht erfolgreich. Das war nämlich, als er rauskam, wurde er direkt zum erfolgreichsten Film aller Zeiten in China. Und China ist jetzt nicht ein kleiner Kinomarkt. Also der hat richtig abgeliefert.
Okay, wenn ein Film in China super erfolgreich ist, dann ist er möglicherweise der erfolgreichste Film aller Zeiten, weil es so viele Menschen einfach sind, die das dann sehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und der wurde dann tatsächlich von Kung Fu Hustle, das war dann der Nachfolger, der hat den nochmal übertroffen.
Boah.
Das sind so. Ja, und das ist wirklich, ja, guckt ihn euch wirklich an. Also das man lernt wirklich, habe ich auch das Gefühl, so die Kultur ein bisschen besser kennen, weil das halt so, ne, über die Kunst einer Kultur lernst du die auch so ein bisschen kennen und über die Medien und das sagt so viel aus, finde ich auch, was da so alles abgeht und wie die Leute sich da verhalten und das ist schon echt spannend. Also kann ihn nur empfehlen.
Okay. Sehr gut.
Shaolin Kickers.
Der Titel ist schon so doof. Aber ja, wenn du sagst, sowas hast du noch nie gesehen, das ist die beste Werbung, die man machen kann, finde ich.
Ja, also es ist ganz, ja. Ich habe alles gesagt. Guckt ihn euch an. Bitte.
So, ihr Lieben, ich freue mich sehr, den ersten Hauptfilm präsentieren zu dürfen. Wir haben heute natürlich, wir haben zwei Bretter für euch vorbereitet, sagen wir mal so.
Ja. Der spaßige Teil ist vorbei.
Der Witz ist vorbei, der Spaß ist vorbei, jetzt wird's ernst. Aber vielleicht können wir das ja trotzdem ein bisschen heiter aufarbeiten für euch. Also, ich habe mir ausgesucht Gegen die Wand von Fatih Akin. Das ist ein Film, der so ein bisschen, also es ist im Prinzip eine Tragödie, wirklich quasi eine klassische Tragödie, fast schon Romeo und Julia-artig, irgendwie eine Liebe, die verflucht zu sein scheint, ne? Zwei Leute, zwei traurige Existenzen finden einander und verlieben sich auch dann irgendwann und das hört sich erstmal alles blöd an, aber der Film ist wirklich, ich finde den wirklich super. Ich habe den damals total gerne geguckt. Der ist von Fatih Akin, weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe. Das ist ja ein ganz, ganz toller Hamburger Regisseur. Von dem haben wir schon Solino geguckt. Fand sogar der Franz ganz gut, wenn ich mich richtig erinnere. Und der ist ja nicht so ein großer Fan von deutschen Filmen. Deswegen habe ich mir diesen hier jetzt auch ausgesucht, weil ich wollte, dass der Franz den gucken muss. Weil ich finde, das ist ein guter deutscher Film. Wobei man sagen muss, dass da sehr, sehr viel Türkisch gesprochen wird auch.
Da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Ich hatte so ein bisschen den erstmal so nebenbei so angemacht und war dann so auf mein Handy am Gucken und dann merkte ich so, dann habe ich mich so vorgebeugt. Okay.
Ja, hey, sorry, aber bei Passion Christi, Entschuldigung, da ist, aber das habe ich jetzt einfach dir heimgezahlt.
Aber da wird nicht so viel geredet.
Ja, da ist ein bisschen mehr Blut, ein bisschen nur. Hier ist auch viel Blut. Also Fatih Akin hat auf jeden Fall Solino gemacht und im Juli fand ich auch ganz toll, in jüngster Zeit hat er der Goldene Handschuh gemacht. Der ist sogar Golden Globe Träger für Aus dem Nichts. Das ist ein Film, den er mit Diane Krüger gemacht hat. Da hat er einen Golden Globe für bekommen. Rheingold ist, glaube ich, das Letzte, was der gemacht hat. Der war ja auch sehr erfolgreich. Also man muss schon sagen, der ist wirklich ein sehr erfolgreicher deutscher Regisseur. Und der kommt eher so nicht, ist nicht in den normalen Gang gegangen, weil der hat sich nämlich beworben an diversen Filmhochschulen und ist nie irgendwo genommen worden. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist er nie an der Filmhochschule gewesen und hat es trotzdem geschafft.
Das merkt man nicht.
Was?
Also, merkt man nicht.
Dass er nicht an der Filmhochschule war?
Ja.
Findest du wieder, ist für dich negativ, ne? Dass das so ein Filmhochschulfilm ist. Naja. Da kommen wir gleich zu. Jedenfalls Fatih Akin, ich finde den klasse. Und man hört, der ist Türke. Und dieser Film hier spielt auch so ein bisschen, im Türkischen, bei den Deutsch-Türken sozusagen in Hamburg. Wir lernen den Cahit kennen. Der ist ein lebensmüder Alkoholiker. Also der ist wirklich ganz, ich sag's mal, lapidar abgestürzt. Der trinkt nur, die Wohnung ist absolut versifft und der lebt nur so, existiert nur so vor sich hin. Und dann fährt er mit dem Auto gegen die Wand. Im Prinzip ein Selbstmordversuch. Er landet in einer Klinik und dort trifft er die junge Sibel. Und die ja, hat ebenfalls einen Selbstmordversuch begangen. Und dann von da aus fängt diese Geschichte an. Sibyl bittet ihn, die ist viel jünger, die ist 20 und Chahid ist so um die 40. Und Sibyl bittet ihn, sie zu heiraten, damit sie ihrer strengen oder relativ strengen türkischen Familie entkommen kann, damit sie einfach frei sein kann, leben kann, also eine Scheinehe sozusagen mit ihr einzugehen. Mhm. Und von da aus entwickelt sich diese ganze Geschichte. Sibel wird gespielt von Sibel Kekili, die kennt man, die ist ja zu weltweitem Ruhm gekommen. Mhm. Die hat nämlich später in Game of Thrones die Shay gespielt, 3 oder 4 Staffeln lang, an der Seite von Tyrion Lannister. Und die ist auch, hat ganz viele Filme gemacht, auch finnische Produktionen und ich glaube französische Produktionen. Also in Europa, glaube ich, kennt, also eine europäische Darstellerin irgendwie, die man viel kennt, türkische Filme natürlich auch. Und die ist Tatortkommissarin dann auch gewesen. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob immer noch. Oder Tatort Bremen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, ist sie eine Tatortkommissarin dann geworden. Ja, dann haben wir als Chahid den Birol Üner. Und der hatte eine ganz traurige Geschichte. Ich weiß nicht, hast du das nachgelesen zufällig?
Nee.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erzähle. Ich glaube schon. Also der ist selber Alkoholiker gewesen, auch damals bei Dreh schon. Ah, und okay. Hat jeden Tag irgendwie 5 Flaschen Bier sich zusichern lassen, vertraglich. Entschuldigung. Verzeihung. Und der ist 2020 tatsächlich gestorben, mittellos. Also der hat die letzten Jahre seines Lebens als Obdachlos in Berlin am Kottbusser Tor verbracht. Da gibt es auch so ein Foto. Irgendwann hat ein Reporter von der Berliner Zeitung den gefunden und dann hat er sich fotografieren lassen, wie er da einfach so liegt auf dem Bürgersteig.
Ah, krass.
Das ist der andere Hauptdarsteller hier. Und ja, also die sind richtig krass, die sind richtig gut, finde ich. Die spielen richtig toll, der Franz wird vielleicht was anderes dazu sagen, aber das sind die beiden, also diese Lichtgestalten, die dieser Film auch hervorgebracht hat, die sind beide dadurch berühmt geworden, bekannt geworden. Der Film hat viel abgeräumt, viele Preise gewonnen, Goldener Bär und was es nicht da alles gibt. Ich glaube, der hat sogar in Cannes was gewonnen, muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Genau, Goldener Bär, Berlinale und Lolas beim Deutschen Filmpreis und Europäischer Filmpreis. Und da haben jeweils der bester Film, beste Regie und die Hauptdarsteller haben auch ganz viel abgeräumt. Genau. Ja, und die spielen einfach, also diese Geschichte, die sich da entwickelt, die ist wirklich eine richtige Tragödie. Alles wird immer schlimmer irgendwie. Die heiraten und dann eigentlich lieben sie sich nicht, aber dann lieben sie sich irgendwie doch, dann verlieben sie sich doch und das macht das natürlich alles super kompliziert, macht das alles voll schwierig, weil die eigentlich ihre eigenen Partner oder Bettgeschichten so am Laufen haben, jeder für sich, aber das funktioniert dann nicht mehr so, weil die sich doch mehr bedeuten, als sie dachten und dann wird es irgendwie schwierig. Und ich finde den Film wirklich bemerkenswert, weil ich den wirklich total gut gespielt finde. Also von beiden Hauptdarstellern. Ja, also sag du, Franz, du hast den auch gucken müssen, wegen mir. Ich ja, weiß nicht, wir können ja noch weiter nicht. in den Inhalt später noch uns vortasten, ja, aber das ist im Prinzip das Rahmenprogramm hier. Sag du, genau. Wie findest du es?
Ja, ich kannte den natürlich nicht. Ja, du hast es schon gesagt, ich tue mich ja mit deutschen Filmen ein bisschen schwer oder beziehungsweise kenne halt auch einfach sehr wenige davon. Fatih Akin war mir aber natürlich ein Begriff und auch der Name des Films, den habe ich auf jeden Fall, ist mir schon einige Mal untergekommen. Ich war nicht ganz so angetan, ne? Also ich meine, die Preise sprechen für sich und Fatih Akin ist ein hochdekorierter Regisseur, also wer bin ich?
Ja, jetzt, aber damit hat er angefangen, ne? Das sind so seine Anfangsfilme, also die sind jetzt noch nicht so ganz sauber geputzt, ne?
Also es ist ganz offensichtlich kein Film für mich, glaube ich, ne? Es ist halt so, das ist, glaube ich, auch so ein Kritikerliebling, so auch allein von seiner Thematik so und von dem, was er so macht, so, also wie er sich so erzählt. Ich habe mich sehr, sehr schwer mit dem Film getan. Also am Anfang, echt? Also die erste halbe Stunde war für mich wirklich ganz schlimm. Also mich haben am Anfang die Dialoge total abgeschreckt. Ich habe fast durchgehend gecringed.
Echt?
Also ich war echt so, boah, das ist aber schon irgendwie so, boah. Ich weiß nicht, ich konnte das irgendwie, ich fand die Darsteller, die erste halbe Stunde musste ich mich echt reinhören. Ich war gar nicht überzeugt tatsächlich von der Schauspielleistung. Ich war echt so, also ich habe die ganze Zeit Schauspieler gesehen und das Drehbuch vor mir, wie es da liegt und da diese Lines stehen, die so sagen. So, wenn sie dann irgendwie sagt, so, ja, ich will, ne, ich will leben, ich will ficken, bla bla. Das war alles so, wo ich dachte, so, ah, ja, das ist so ein bisschen edgy gewollt irgendwie. Ja, das, mich hat es wirklich gar nicht gekriegt am Anfang. Es wurde dann besser so, ich bin dann reingekommen irgendwie, wenn sich das dann alles so entfaltet, wenn dann auch erstmal so die Figuren in Position gebracht sind. So, wenn das dann mit dieser Scheinehe dann halt losgeht, dann verliert er sich noch so ein bisschen, finde ich, in so ein paar Nebengeschichten und am Ende wurde es dann auch ein bisschen zu schnell so abgehandelt für mich. So. Yeah. Also es geht mir jetzt natürlich schon ein bisschen auf Inhalt, aber es geht dann irgendwann auch in die Türkei rüber und so. Und ich habe auch ein paar Dinge nicht ganz verstanden irgendwie. Ich habe die Motivation von unserem Hauptdarsteller, von Kite, nicht verstanden, überhaupt diese Scheinehe einzugehen. Ich meine, es gibt dann noch so ein, ne, also das habe ich nicht so, also ihre Motivation habe ich total verstanden. Bei ihm ist es, glaube ich, eher so ein bisschen, ja, vielleicht mag ich die irgendwie doch und sie hat jetzt schon mehrmals versucht, sich umzubringen, vielleicht ist es irgendwie so ein bisschen Mitleid irgendwie, das habe ich nicht so ganz verstanden. Und ich habe am Ende überhaupt nicht verstanden, wo bei ihr auf einmal gibt es so einen Turnaround dann irgendwie bei ihr, der auch gar nicht so richtig thematisiert wird, das habe ich auch nicht so ganz gecheckt irgendwie. Aber vielleicht war ich da auch schon nicht mehr so ganz aufmerksam, muss ich gestehen.
Ja.
Es war so ein bisschen, ja, ich wusste irgendwann nicht mehr so recht, was will der Film mir erzählen. Dann ist noch eine Vergewaltigungsszene in der Mitte und es sind alles so diese Bausteine, wo ich denke, ja, es ist halt auch so, das wollen wir jetzt auch noch. Das ist so ein bisschen für mich so viel gewollt irgendwie.
Ist viel, ja, das
halt
stimmt.
So ein, und deshalb meine ich, das ist so ein Kritikerliebling, weil da so alles drin ist. So, du hast diese Kultur, diese Culture-Clash-Geschichte irgendwie, dann hast du diese Suchtgeschichten, dann ist da irgendwie Vergewaltigung, dann ist irgendwie Liebe, Betrug und hast so alles drin, was natürlich auch irgendwie cool ist. Ne? Also
ich wollte gerade sagen, ich finde es cool, dass das alles
Drama,
drin ist.
Ein Drama, wie es nur besser sein kann. Aber für mich war irgendwie, ich wusste nicht wirklich, was will der Film mir erzählen und ich war tatsächlich auch ein bisschen gelangweilt, weil auch wirklich viele Szenen dann wieder, wo nicht gesprochen wird. Ich meine, da reden wir vielleicht auch noch über einen Film, wo auch ganz wenig gesprochen wird. Aber bei mir ist das bei deutschen Filmen immer so ein bisschen, dass ich so, dann reden die alle so leise und nuscheln so in sich hinein und dann, ich tue mich da immer ganz schwer, mich in sowas reinzufühlen.
Ja. Das habe ich mir fast gedacht, dass du den nicht magst.
Ja, also, ja, wie gesagt, ne, der Film ist hoch dekoriert. Also das steht da sicherlich recht bei einer kleineren Gruppe mit meiner Meinung. Und ich würde es natürlich niemals besser.
Trotzdem, aber das heißt ja nichts, sagen, nur weil ein Film Preise gewonnen hat.
Ja, ich finde, über deutsche Filme zu urteilen, das wirkt immer so ein bisschen so, als ob so, ach, ne, könnte ich doch irgendwie besser oder warum, aber niemals. Ne? Also gut, ist auch handwerklich super gemacht, aber der Film ist nicht für mich.
Ja, vor allen Dingen, weil du hast ja auch öfter schon gesagt, dass du den verfilmten Rausch nicht magst und das ist ja viel hier. Also es ist nicht verherrlichend oder so, sondern es ist einfach so furchtbar präsentiert, wie es auch dann tatsächlich ist, so richtig abgestürzt und eklig irgendwie. Aber es ist viel hier und du sagtest ja, dass du das generell nicht so gerne magst, einen verfilmten Rausch.
Wobei, das war jetzt gar nicht so das Schlimme an, also das fand ich, ich mag häufig dann die Stilmittel nicht, die gewählt werden, um das zu machen, weil das mich anstrengt. Irgendwie, was ja auch so gewollt ist natürlich, aber mich nervt das dann eher. Das ist wie bei Horrorfilmen, Jumpscares, dazu auch mich zu erschrecken, aber mich nervt, dass ich mich erschrecke.
Okay.
Also es erfüllt seine Wirkung, aber ist mir meistens zu billig. Fand ich hier aber gar nicht so schlimm. Also ich habe tatsächlich sehr mit den Hauptdarstellern gefremdelt.
Ja, das ist halt das Ding. Du hast gesagt, du weißt nicht so richtig, was der Film dir erzählen will oder wusstest das dann teilweise nicht mehr.
Ja.
Ich habe das, für mich fühlt sich das an, als ob der mir nichts erzählen will, außer also der will mir diese Charaktere erzählen. Der will mir nur die Geschichte, diese kleine Geschichte von der lieben Sibyl und die kleine Geschichte vom Chait. Das ist nur so ein kleines, wie so ein, als ob sich da so ein Fenster auftut.
Und man guckt mal so ein Slice of Life.
Und man guckt so rein, Slice of Life von diesen beiden Figuren. Wenn du die aber nicht magst, also wenn die Figuren dich nicht kriegen, dann kriegt der Film dich natürlich nicht, weil da passiert sonst nicht so viel. Du bist die ganze Zeit dabei und was der Film, glaube ich, von einem möchte und was er bei mir auch geschafft hat, ist, dass man mit denen fühlt. Dass man das einfach ein bisschen erlebt und fühlt, was die so erleben und fühlen. Und natürlich ist der Culture Clash nochmal eine ganz große Sache. Was ich finde, was aber hier echt gut erzählt ist, ne? Also ich weiß nicht, ich verstehe das zwar nicht, wenn die Türkisch reden. Ich bin auch darauf angewiesen, die Untertitel zu lesen. Aber ich glaube schon, dass das der Realität damals und, ne, also der Realität von dieser speziellen Figur auf jeden Fall sehr nahe kommt, ne? Also dass man irgendwie unterdrückt auch, ist, ohne aber auch, unabhängig von Kopftuch oder sonst irgendwas, dass da so eine gewisse Unterdrückung herrscht und eine Einengung, die dann auch von dem Bruder kommt, also der Bruder von Sybil ist im Prinzip der auch, und der Vater sind die so ein bisschen, hinterher auch verstoßen, ne? Die Mutter hingegen ist auch inszeniert wie eigentlich eine moderne Türkin, die aber auch wahrscheinlich das gleiche Schicksal auch schon durchlebt hat und nicht rausgekommen ist. Also die ist, was heißt inszeniert, also die trägt auch kein Kopftuch und hat blondierte Haare und keine Ahnung. Ist jetzt nicht so, dass da mit dem Hammer drauf, guck mal hier, diese Frau, die wird unterdrückt. Das erzählt sich so ein bisschen so am Rande, ne? Und das finde ich an zum Beispiel ganz gut.
Also das finde ich auch gut, dass er nicht der Versuchung erliegt, da jetzt so super plakativ dann
zu
sein.
Genau, genau, nicht so plakativ.
Dass sie da vor der Familie irgendwie da bloßgestellt wird oder was weiß ich. Sondern dass das so ein bisschen nebenbei passiert, finde ich auch gut. Und ich mochte auch, ich mag das Thema auch generell. Also ich finde das super spannend. So, ne? Also diese, ja, die quasi in Deutschland geborenen Türken. Ne?
Ja,
die,
das ist halt so, das ist auch,
sich hier,
genau, das ist halt ganz speziell.
Fühlen sie sich zugehörig, total schwierig natürlich.
Ja, ja.
Ne?
Das ist wirklich auch sehr spannend. Speziell, das ist ja nur in dieser speziellen Kombination gibt's das, aber das gibt's halt hier in Deutschland ganz, ganz, ganz viel, ne? Also von meiner Sicht her, ich kenne ja so ein bisschen die Geschichte von Griechen, einer griechischen Gastarbeiterfamilie, wo dann die Gastarbeiterkinder immer mehr eingedeutscht wurden bis zu mir. Ich bin dann dritte Gastarbeitergeneration oder vierte? Ne, dritte Generation Gastarbeiter. Also es ist ja schon gar nicht mehr, es ist schon alles verpufft so ein bisschen, ne? Und es ist auch was anderes, ob man von den Griechen redet oder von den Türken. Ist einfach so, ne? Also Deutsch-Türken sind ein eigener Kulturkreis, der so sehr auch zu der deutschen Identität gehört mittlerweile. Und das finde ich halt richtig toll. Und das fand ich halt wirklich auch interessant zu sehen, wie sich da das Fenster öffnet. Auch solche Kleinigkeiten wie die Sprache, dass Chahit zum Beispiel, die Hauptfigur, schlecht Türkisch spricht.
Das
ist so extra so inszeniert, wie die immer sprechen, dass sie immer so halb deutsch, halb türkisch, das immer so wechseln, wie das ja auch die meisten Deutsch-Türken so machen, weil die halt zwei Muttersprachen haben im Prinzip, zwei Hauptsprachen, die beide gleich können.
Auch, das fand ich auch ein cooles Detail. Am Ende ist Chahit in der Türkei und fährt mit dem Taxi und redet mit dem Taxifahrer erst auf Türkisch irgendwie und ich glaube so ein bisschen Englisch, nee, das ist erst später Türkisch, und dann merken aber beide, dass sie quasi aus Deutschland kommen.
Dass sie besser Deutsch sprechen dann in dem Fall.
Dass sie besser Deutsch miteinander sprechen.
Deutsch,
das finde ich so auch in sich so schlüssig, weil ein, wenn das jetzt in der Türkei geboren, aufgewachsener Taxifahrer wäre, der hätte ja natürlich direkt erkannt quasi, dass der, dass Kalt ja wahrscheinlich mit einem Akzent Türkisch spricht. Aber dadurch, dass die beide das so machen, haben die sich halt nicht erkannt quasi erst. Ne? Ja. Das fand ich eine schöne, und auch da steckt so viel dahinter, hinter diesem kleinen Moment, da entspinnt sich direkt so eine ganze Geschichte, weil der Taxifahrer erklärt dann auch so, ja, ich bin halt irgendwie abgeschoben worden und die haben mich irgendwie quasi rausgeschmissen irgendwie.
Ja.
Und das finde ich, solche Momente mag ich total gerne, wenn du so einen kleinen Moment hast, wo aber direkt so das Gehirn auf Wanderschaft gehst und direkt so eine ganze Geschichte dahinter hast, hinter diesem einen Charakter, diesem Taxifahrer irgendwie. Das fand ich super. Also das war auch eine tolle kleine Szene irgendwie.
Ja, und ich meine, also auch dann dazwischen zu stehen, zwischen diesen zwei Kulturen, das finde ich, das ist ein großes Motiv von diesem Film. Zusätzlich zu natürlich Tod und Liebe und keine Ahnung. Aber das fängt ja schon damit an, dass, also es ist so ein bisschen in, ich glaube, fünf Akte, glaube ich, dann unterteilt, klassische Fünf-Akt-Struktur von einer Tragödie. Und es fängt immer alles an mit türkischer Volksmusik. Da ist so eine Gruppe türkischer Musiker mit einer Sängerin in der Mitte. Das ist übrigens eine bekannte Schauspielerin und Regisseurin, die auch in alten anderen Filmen von Fatih Akin schon mitgespielt hat.
Oh, okay.
Idil Üner heißt die. Und die singen dann das sind wohl Volkslieder, habe ich nachgeguckt. Türkische Volkslieder, die kennt man wohl. Und im Hintergrund ist der Bosporus und alles ganz, ganz hübsch. Auf dem Boden sind Teppiche, Perserteppiche. Und das ist halt so total, eigentlich im Prinzip altmodisch, möchte ich sagen, aber traditionell ist wahrscheinlich damit gemeint. So, und dann, zack, bist du in irgendeiner Kneipe in Hamburg mit einem harten Schnitt, wo alle sich besaufen und das alles gar keine Rolle mehr spielt. Und da wird dieser Kontrast halt auch so ein bisschen klar. Und auch für Chahit so dazwischen zu sitzen, zwischen diesen beiden Kulturen, weil der ist, in Deutschland ist er, ja, der ist Türke, ne? Der ist ein Türke. Und in der Türkei aber spricht er dann türkisch seine eigene Sprache mit Akzent. Also der ist wirklich dazwischen. Der ist nicht ganz Deutscher und nicht ganz Türke, ne? Von beiden ein bisschen. Das zum Beispiel ist was ich gut nachvollziehen kann.
Ja, ich verstehe das und das finde ich auch spannend, aber für mich ist er in dem Film eigentlich nur ein Junkie. Also das, diese Seite seiner Geschichte wird gar nicht, finde ich, der wird nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist mehr dann dieses...
Das stimmt.
Irgendwie, und es ist, glaube ich, genau das, was du gesagt hast, dadurch, dass mir beide Figuren nicht sympathisch sind oder ich nicht mit denen irgendwie mitfühlen kann, ist natürlich dieser ganze Part mit dieser Beziehung mit den beiden und so, packt mich halt so null.
Ja.
Dieser Überbau mit diesem Culture Clash, das finde ich viel spannender und da hätte ich gern halt mehr gesehen. Irgendwie, das finde ich irgendwie cooler, aber ja, das ist halt für mich dann wahrscheinlich der Fokus irgendwie so falsch, für mich falsch gelegt worden.
Ja,
ne, und da hat es mich dann halt irgendwie nicht abgeholt. Aber der hat super viele spannende Aspekte auf jeden Fall. Also und
ja,
an sich finde ich das auch echt gut. Aber ja, es war echt, ja.
Also ich muss aber nochmal Partei ergreifen für den leider verstorbenen Birol Üner. Ja. Also ich finde den als Hauptdarsteller, der muss wohl ganz schlimm gewesen sein am Set. Oder also wie so eine Hassliebe. Ich meine, ist klar, wenn du mit einem Alkoholiker arbeitest, ne, an einem Filmset, das ist schon, glaube ich, wirklich nicht einfach. Und dann da muss man da immer Hut absagen zu Fatih Akin und zu Sibel Kekilli auch. Die eine ganz jung, 20 Jahre alt. Und dann hast du so einen völlig unberechenbaren Spielpartner.
Ja,
unberechenbar. Aber ich glaube, daher kommt das auch ein bisschen, wie gut die sind. Also, dass Sibel sich getraut hat, Sibel Kekilli da gegenzuspielen und in der Rolle zu bleiben, ne, und also die ist wirklich stark und die spezielle Faszination kommt, glaube ich, auch daher, dass er so unberechenbar ist, ne, und dass er wirklich Alkoholiker war zu dem Zeitpunkt.
Mit dem
und
Wissen würde ich ihn jetzt
noch mal
gucken.
Man sieht das, finde ich. Ich finde, man merkt das, dass der wirklich verrückt ist, der hat absolut crazy eyes, aber in diesen crazy eyes hat der so eine Verletzlichkeit, die ich wirklich echt toll finde. Ich finde den auch richtig, ich fand den richtig klasse in dem Film. Ich finde den attraktiv sogar, muss ich sagen, weil der hat so viel in den Augen, hinter den Augen, wo du denkst, ah, da steckt so viel, da steckt viel mehr drin. Und der hat so was Verletzliches, weißt du? Was Verletztes, was ja auch viel rausgearbeitet wird in dem Film, dass er nur, dass für ihn nur so weit gekommen ist, weil er selber verletzt wurde im Leben. Der hatte wohl mal eine Frau. Das wird so als Fußnote erzählt, dass er verwitwet ist. Also der ihm ist schon mal eine Frau gestorben, sozusagen.
Hm.
Und von da aus ging sein Leben bergab, offensichtlich. Das ist, wird nicht so explizit gesagt, aber das zeigt sich, ne? Und das Show, don't tell, finde ich, hat Fatih Akin ganz gut gemacht, dass die Sachen eher so visualisiert werden, eher gezeigt werden. Und es ist natürlich hart. Viel Blut, viel Prügelei und dann die Vergewaltigungsszene und so. Da muss man das sagen, Fatih Akin traut sich da auch schon ganz schön viel. Damals schon. Und ist ja auch zum Beispiel beim Goldenen Handschuh, da scheut er ja auch wirklich gar nicht vor irgendwie Ekel und vor Gewalt und Blut und so zurück. Und das sieht man hier auch schon so ein bisschen in seinen Anfängen, ne? Dass er da sich wirklich viel traut. Vielleicht ist ein bisschen zu viel. Vielleicht wäre gar nicht nötig gewesen. Kann, weiß ich nicht. Ne?
Ja, ich glaube, er hat da schon ziemlich viel richtig gemacht. Also, der ist ja wirklich, wird ja wirklich gefeiert, der Film. Also.
Ja, ich finde den auch.
Find einen guten Ton getroffen, auf jeden Fall. Er ist so knapp 2 Stunden lang. Ist auch nicht zu lang, also für mich kam er natürlich lang vor, aber ich finde, für das, was er erzählt, braucht er auch die Zeit.
Ja, ja.
Auf jeden Fall.
Da sind auch viele Sachen so weggelassen, viel Überflüssiges. Da sind viele harte Schnitte, die dann von einer Situation in die nächste, also dann bist du beim Partyfeiern und bist du mit einem harten Schnitt einfach ein paar Tage später bei den Eltern am Tisch beim Tee trinken. So richtig, also da wird nicht irgendwie von A nach B gelaufen, wenn es nicht nötig ist oder irgendwo Hallo gesagt oder keine Ahnung. Du bist immer wirklich knallhart direkt in der Situation drin, die dir jetzt was sagen will, sozusagen. Ne? Mhm. Das finde ich ja ganz gut.
Ja, das stimmt. Er hat, glaube ich, auch so ein paar kleine technische Spielereien auch schon gehabt. Ne? Das fällt jetzt nicht mehr auf Anhieb nichts mehr ein, aber ich meine, da waren so 1-2 Sachen, wo man auch so, oh ja, auch coole Idee irgendwie. Also da war auch so ein bisschen experimentiert wurde da auch.
Ja. Am meisten lebt es natürlich von den beiden Hauptfiguren. An dieser Stelle dann nochmal zu Sibel. Die heißt im Film Sibel und in Wirklichkeit heißt die Sibel Kekilli. Da war damals dieses Riesendrama mit der Bild-Zeitung. Erinnerst du dich?
Ja.
Die ist berühmt geworden, mit diesem Film. Und der Film wurde wahnsinnig gefeiert. Auch ihr Spiel wurde wahnsinnig gefeiert. Und die Bild-Zeitung hat nichts Besseres zu tun, als ihre Vergangenheit durchzurühren. Und irgendwelche Soft-Porno-Filme, die sie mal gemacht hat, da auf den Tisch zu bringen.
Ja, das war bei Game of Thrones das Gleiche nochmal.
Haben die das nochmal gemacht? Boah, ganz schlimm. Die sind auch tatsächlich, die Bild-Zeitung ist dafür auch tatsächlich gerügt worden vom Presserat, dass man so nicht, ne, dass das die Recht auf Privatsphäre und auch die Menschenrechte ein bisschen ankratzt und dass die Bild das vielleicht besser nicht tun sollte, wenn sie ernst genommen werden will. Also das war echt krass und auch richtig, richtig traurig, auch für den deutschen Film. So, da hast du jetzt mal einen deutschen Film, der richtig gefeiert wird, ne, der viel abräumt, auch im ganz Europa.
Haben sie nichts Besseres zu tun.
So, dann haben sie nichts Besseres zu tun, als sowas rauszuholen. Und seitdem ist natürlich Sibyl Kekilli, man weiß über die relativ wenig, die versucht natürlich ihr Privatleben absolut rauszuhalten aus der Öffentlichkeit seitdem. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ob die Kinder hat oder was, verheiratet ist. Das weiß man nicht, weil die natürlich ein gebranntes Kind ist, ne. Das ist auch, was leider immer mit diesem Film in Verbindung gebracht wird, dieses große Bild. Drama. Ja, und der tragische Tod natürlich von Birol Ünel, der ist 2020, wie gesagt, gestorben, an einem Krebsleiden. Und ist zu Grabe getragen worden von Fatih Akin, Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke-Möhring und noch, ich glaube, zwei Kumpels aus der Zeit. Also das ist seine Zeit im Prinzip gewesen. Danach kam nicht mehr so viel. Ne?
Ja, krass. Also mit dem Wissen müsste man den natürlich jetzt nochmal gucken, weil es ist natürlich spannend zu sehen, auch kann ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Szenen ganz unterschiedlich wirkt, je nachdem, wie nüchtern er vielleicht auch war. Ne? Und so, dass da vielleicht auch so ein bisschen dieser Wahnsinn bei ihm kommt. Ne?
Ja,
dieses Unberechenbare.
Ja.
Aber ja, ist natürlich auch ein bisschen fragwürdig, ob man dem Alkoholiker dann noch Alkohol zur Verfügung stellen muss, um ihn irgendwie da am Set zu haben. Lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber ja.
Sonst kannst du nicht arbeiten mit dem. Wenn das Spiegel, was gibt es da? Spiegel- und Pegeltrinker, also das ist so ein gleichbleibendes, das ist die Frage.
Helfen tut man ihm auf jeden Fall so nicht, das kann man schon mal festhalten.
Nee, das stimmt.
Ja.
Das stimmt, da hast du recht.
Naja, ja, ich habe nichts weiter dazu zu sagen. Meins war es nicht, aber ich kann es total verstehen, wenn man es mag.
Ja, also ich weiß, dass ich den, also ich mag den immer noch sehr gerne, mochte ihn, damals hat er mich wirklich sehr beeindruckt. Ah, und es ist aber, es ist auch ein Brett, nicht so ein Brett wie das, was jetzt kommt, aber es ist schon ein Brett. Finde ich sehr gut gespielt und ich weiß nicht, hätte gerne gewusst von dem Türken, ob die den Film gut finden oder nicht. Ne? Ob das gut gespielt ist und ob das nah an der Realität ist, so diese Verhältnisse zueinander und diese das mit der Ehre und keine Ahnung, das Ganze müsste man vielleicht mal machen, weil das habe ich jetzt leider mit keinem Türken drüber gesprochen im Voraus, ob die den mögen, den Film, oder ob die das blöd finden. Ne? Das fände ich noch ganz interessant zu wissen, aber ich weiß, dass ich den Film ganz gerne mag. Deswegen würde ich den empfehlen. So, wir mussten jetzt gerade mal ganz kurz Pause machen. Ich musste nämlich mein Baby holen und auf den Arm nehmen. Nirgendwo anders ist es still, aber hier ist es auch nicht so still. Mal gucken, wie viel es uns da reinbrabbelt. Aber lasst euch auf jeden Fall nicht irritieren.
Ja, genau so ist es. Und jetzt kommen wir zum Brett. Wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet. Ihr habt es natürlich am Titel gesehen. Wir reden über einen der wahrscheinlich kontroversesten Filme aller Zeiten. Über die Passion Christi von Mel Gibson. Und da sind so viele, Nesseln, in die wir uns setzen können und so viele Fallstricke. Verzeiht uns, wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal um Formulierungen ringen oder so ein bisschen ins Stocken geraten, weil das ist natürlich ein sehr heikles Thema.
Blasphemie würde ich mir auch nicht, würde ich jetzt auch nicht.
Religion ist immer ein schwieriges Thema. Es gibt nicht umsonst in vielen Bars dieses Schild No Politics, No Religion. Also das sind Sachen, über die man nicht gerne redet.
Yeah.
Deshalb versuchen wir es so sachlich wie möglich zu halten. Es ist die verfilmte Passionsgeschichte von Jesus von Nazareth, eines Tages einem seiner Jünger verraten wurde, ausgeliefert wurde, gefoltert und gekreuzigt wurde und am dritten Tage aufersteht. Es ist die Ostergeschichte, wir haben Ostern heute,
ja.
Passt natürlich perfekt. Und das Ganze erstreckt sich, ich habe die Bibel hier vor mir liegen, erstreckt sich in den vier Evangelien immer nur so über so 3-4 Kapitel, glaube ich. Oder wie heißt das hier? Kapitel? Keine Ahnung. Verse? Absätze? Keine Ahnung. 1,5 Seiten vielleicht in allem. Und daraus hat Mel Gibson jetzt einen ja, 2-stündigen Schinken gemacht. Was auch nur klappt, weil er sich sehr vieler Zeitlupen bedient. Denn im Prinzip passiert da nicht viel. Also wir starten in die Geschichte in dem Moment, also in dem Moment, wo Jesus im Gebet vertieft ist und in einem Garten, dessen Namen ich leider vergessen habe, ja,
festgenommen wird. Gethsemane, ja, oder?
Ich weiß nur,
weil es eine Akte X-Folge gibt.
Bibelfest, aber, aber ja, genau. Wird er halt verraten, wird dann den Hohenpriestern vorgeführt und es gibt da einen, sag ich mal, Prozess, woraufhin er dem römischen Statthalter Pontius Pilatus vorgeführt wird und schließlich zum Tode am Kreuz verurteilt wird. Also das Ganze ist. Ja, und es endet mit der, Spoiler, Auferstehung. Jesus endet der Film. Es ist eigentlich nicht viel Geschichte, sag ich mal, dabei. Also wir haben dazwischen noch so 2-3 Rückblenden, die so ein bisschen weird auch sind, kann ich jetzt schon sagen.
So ein bisschen Anekdotendropping, ne? Also so, ja, hey, so dass man so denkt, ach hey, hier, werfe den ersten Stein, ne? Ja, ja, das ist das.
Ja, so ein bisschen, ja, damit wir überhaupt ein bisschen Dialog auch haben vielleicht ja, in dem Film. Der Film ist natürlich dadurch auch besonders sperrig, dass hier nur im Originalton quasi gesprochen wird. Das heißt in Aramäisch, Lateinisch, Hebräisch und wir nur im Untertitel quasi folgen können. Es sei denn, wir wären dieser Sprachen mächtig. Dann natürlich, ja, super. Ich hatte Latein in der Schule, aber keine Chance natürlich. Ja, der Film schreibt sich ein bisschen auf die Fahne, dadurch halt auch besonders historisch akkurat zu sein irgendwie. Und das große Ding war natürlich an diesem Film, dass er die Leiden Jesu Christi hier auf besonders ja, grafische Art und Weise darstellt und den Zuschauer quasi mitfühlen lässt und das Ganze halt so ein bisschen in so eine Art Torture-Porn splattert nicht unbedingt, aber ja, in so eine Gewaltorgie eskaliert.
Ja.
Und wirklich diese vielleicht 2 Zeilen, die in der Bibel dann stehen, dann wurde Jesus ausgepeitscht und ans Kreuz genagelt, werden hier halt auf 1,5 Stunden oder auf 1 Stunde gezogen. Und ja, es ist halt, ja. Da muss man natürlich unweigerlich die, nach der Motivation des Regisseurs und Produzenten Mel Gibson fragen.
Ja, warum ist
wir
jetzt
haben schon
ausgerechnet ne,
viel,
dieser
genau,
Aspekt?
Genau, wir haben schon viel über ihn gesprochen, oder wir haben schon mal über ihn gesprochen. Sein Werk als Schauspieler beurteilen wir, glaube ich, beide auch als recht positiv. Also da haben wir positive Erinnerungen dran
genau.
An viele Filme, sowas wie Lethal Weapon oder ne, und auch als Regisseur Sachen wie Braveheart gemacht und Apokalypto danach auch super, also toller Film auch. Ich fand auch Hacksaw Ridge tatsächlich ganz gut. Also das ist einmal das Werk und dann gibt es die Person Mel Gibson, der sich immer wieder durch rassistische und antisemitische Äußerungen negativ hervorgetan hat. Und auch diesem Film haftet der große Vorwurf des ja, von antisemitischen Motiven an. Denn Mel Gibson wählt hier in seiner Erzählung das jüdische Volk als Hauptverantwortliche für das Leiden und den Tod von Jesus Christus.
Ja, ja. Sind diejenigen, die schreien hier.
Ja,
ne?
Die sind die ihn gefangen genommen haben, die ihn quasi ausgeliefert haben, die dafür gesorgt haben, dass er gefoltert und gekreuzigt wird. Das ist auch in der Bibel, die ich jetzt hier liegen habe, ist das auch so. Ne? Aber man ist natürlich, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen, dass das so ein bisschen aufgeweicht wird. Alles, aber Mel Gibson ist halt, glaube ich, auch durch seine Erziehung schon ein Hardliner-Katholik, glaube ich. Ich glaube, der gehört auch irgendeiner Bewegung an, die irgendwie so noch so sehr, sehr klassisch quasi so ihre Ansichten haben. Ja, und hat das halt hier so in seinem Sinne umgesetzt. So, ich glaube, ich habe das jetzt versucht, so neutral wie möglich zu beschreiben.
Aber
ja, und jetzt,
weiß ich nicht, ja. Theoretisch müssten wir neutral bleiben, aber Aber ich habe trotzdem ein paar Gags vorbereitet, so ist das nicht.
Ja, das ist natürlich, da können wir gleich
es ist die Horrorversion von Das Leben des Brian, Leute, hier.
Genau, ja. Das, das habe ich auch, als ich den geguckt habe, ich habe den mit einem Freund geguckt. Wie es heißt
das Leben des Brian ist witziger.
Wenn man von einer Persiflage dann die ernste Version macht. Das, ja. Man kennt es ja immer nur andersrum. Aber wie nennt man das dann? Das ist ja irgendwie weil ich musste so oft, wirklich, es waren die ganzen Sätze. Er wiederholt seine Sünde. Du machst es nur noch schlimmer, elendiger. Und so diese ganzen Sachen, ne? Das war alles und die ganze Zeit. Und also es war wirklich die ganze Zeit in meinem Kopf. Das ist, was auch gut war, das hat dem Film sehr geholfen, sag ich mal. Denn ansonsten, also man hatte auch viel Zeit, über andere Sachen nachzudenken während des Films. So viel kann man schon mal sagen. Wie fangen wir jetzt? Also gut, ich habe jetzt erklärt, worum es geht. Ich kann ja ein paar Daten kann ich noch zu dem Film nennen. Das ist halt von Mel Gibsons eigener Produktionsfirma. Also er hat ihn selbst produziert. Das ist diese Icon Productions, die halt seine Filme da machen. Das ist seine Produktionsfirma. Der Film hat ein Budget von $30 Millionen, hauptsächlich halt selbst finanziert. Er hatte sicherlich auch irgendwelche Investoren und hat satte $612 Millionen eingespielt. Also es war ein bahnbrechender Riesenerfolg.
Ja.
Was natürlich auch so ein bisschen dem Leumund des Films geschuldet ist, sag ich mal, weil der war ziemlich schnell natürlich in der Diskussion.
Ist halt die Verfilmung auch von dem Bestseller der letzten 2000 Jahre, ne?
Ja, so. Muss man auch sagen. Ja, und der war das halt sehr viel über den Film gesprochen. Ne, es wurde viel, alle Kritiker haben sich zu Wort gemeldet, die Kirche hat sich zu Wort gemeldet, der Zentralrat der Juden hat sich zu Wort gemeldet. Es wurde viel, viel drüber geredet. Und sowas, ob positiv oder negativ, hilft einem Film natürlich immer. Ja, weil die Leute dann sehen wollen, was ist denn da los? Das gucke ich mir doch mal an.
Im Moment, das hilft der Publicity, ne? Das hilft dem Film erfolgreich zu werden.
Genau,
das hilft dem Geld erfolgreich zu werden. Das macht den nicht zu einem besseren Film. Vielleicht ist das wo wir loslegen müssen, dass, weil wir von vielen anderen Dingen nicht so viel Ahnung haben, den als Film tatsächlich mal zu nehmen und zu besprechen.
Genau.
Was er so kann, aus filmischer Sicht. Und da finde ich den halt einfach zu brutal, zu sperrig und erzählt zu wenig. Andererseits ist ja dieses Passionsding, das ist ja eine richtige Sache bei den Katholiken. Also die Tatsache, dass er da die ganze Zeit rumgeschlört wird und dann wird er noch mehr gepeitscht und noch mehr gepeitscht und dann turn the other cheek und dann ist alles nicht so schlimm und ich halte das aus, Vater, für die Sünden und so weiter. Das ist alles für mich so, jetzt bin ich doch schon wieder aus dem Film raus, aber das ist für mich so obskur. Ne? Würde nicht. Also es ist, finde ich, so unmenschlich. Natürlich, er ist ja auch kein Mensch. Er ist der King of Kings, der Sohn des Herrn. Und der nicht dann einfach sagt, nee, Moment mal, ich will hier einen vernünftigen Prozess haben und lass mal drüber reden. Das ist so alles so, oh ja, ich mache alles, ich mache es einfach alles. Das kann ich nicht so richtig
Darauf begründet sich ja so ziemlich diese ganze Eucharistiefeier auch mit dem Leib, der hingegeben wird und so. Das ist ja alles. Ne, darauf begründet sich das irgendwie alles. Aber wir müssen echt aufpassen, dass wir auch lieber über den Film reden.
Ich würde auch versuchen, über den Film zu reden. Eher allerdings ist mir das auch nicht so, finde ich es auch nicht so schlimm, Leuten auf die Füße zu treten, ehrlich gesagt. Glaube ist so eine Sache für sich. Das sehen alle Leute anders. Und habt ihr bestimmt aus diversen Bemerkungen von mir schon gehört, dass ich da, ich bin kein gläubiger Katholik. Bums.
Ja, so, genau, da können wir direkt die Grenzen mal abstecken. Ich bin tatsächlich katholisch getauft worden, habe das alles irgendwie auch mitgemacht, deshalb kenne ich auch, mir wurde viel aus der Bibel im Kindergarten und in der Schule und so. Ja,
aber ich meine, bibelfest bin ich auch, das ist auch wichtig für
mussten irgendwelche Bilder ausmalen mit irgendwelchen, irgendwelchen Szenen und so. Ich bin aber mittlerweile auch aus der Kirche ausgetreten und praktiziere keinen Glauben.
Ja.
Von daher,
aber ich meine, das ist natürlich
glaubt, was ihr wollt,
die Lore schlechthin. Man muss sich natürlich schon auch, oder es ist schlau, sich auch in der Bibel auszukennen und bibelfest zu sein, bis zu einem gewissen Grad, weil das so in die Popkultur, in die Kultur, in die Gesellschaft überall rüberschwappt. Allein schon, das fängt ja in der Schule schon an, wenn du Sachen analysieren willst, irgendwelche Gedichte, irgendwelche Texte. Da, so viele Anspielungen sind da auf die Bibel, weil es einfach, so das Christentum ist ein großes Ding. Viele Leute sind Fans, Anhänger, Follower, ne? Viele Follower hat das Ding. Ich weiß nicht, ob das was, ja doch, natürlich ist es was man ins Kino bringen kann, soll, muss. Alle Geschichten, die sich Leute erzählen, natürlich ist absolut fair, wenn die im Kino landen und als Filme rauskommen. Hier ist es natürlich, ich finde das so, ich finde nicht, dass sie sich den besten Aspekt ausgesucht haben hier. Also es gibt viele, so viele spannende Geschichten. Die Bibel ist wirklich aus gutem Grund ein Bestseller, schon so lange. Ja, ne, da sind viele, viele, viele tolle Geschichten drin. Aber hier, finde ich, hat man ein bisschen zu kurz gegriffen. Nur diese 12 Stunden zu nehmen, natürlich sind da noch 2 oder 3 irgendwelche Rückblicke, ne,
ja, ins Leben davor. Wo wir lernen, dass Jesus den Tisch erfunden hat oder die
Jesus
Stühle.
Hat den Tisch. Genau, ja, hat er super gemacht. Aber eigentlich sind das nur diese 12 Stunden, wo der gepeitscht und gefoltert und malträtiert wird. Und da frage ich mich, muss das wirklich im Kino so in 2 Stunden da ausgeschlachtet werden? Oder ist das wirklich das Wichtigste, was er gemacht hat? Ja, anscheinend. Ja. Ist das Blut wichtig dafür? Kann man das, ja, keine Ahnung. Ihr merkt, ich bin kein großer Freund von diesem Film. Ich habe den damals im Kino gesehen.
Ach, krass, okay.
Der war halt der Shit, ne? Ich habe den im Kino gesehen und ich weiß genau, dass ich fast die ganze Zeit, also so erinnere ich mich daran, fast die ganze Zeit meine Jacke mir vor die Augen gehalten habe und nur das oberste linke Dreieck von der Leinwand sehen konnte. Ich weiß sogar noch, welche Jacke ich in der Hand hatte, weil ich die so lange in der Hand hatte und ganz schweißgebadet war hinterher, weil ich es nicht sehen konnte. Ich konnte das nicht aushalten. Und jetzt, als ich den geguckt habe, habe ich gedacht, okay, dann spule ich. Dann mache ich immer zack, 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 10 Sekunden immer vor. Und da ist mir aufgefallen, das ist gar nicht so viel von dem Film, wo das Blut ist. Es ist das Hauptmotiv und die Haupthandlung, aber ich habe alles, wo es blutig ist, weggeschattelt, sozusagen, weil ich Und ich habe das in Erinnerung aus dem Kino damals, dass das die ganze Zeit so war, dass ich nur 5 Minuten von dem Film überhaupt gesehen habe. Und ansonsten habe ich mir immer die Augen zugehalten. Aber so ist es ja gar nicht.
Nee, so ist
Dafür
es nicht.
Dafür ist
also,
er sehr langweilig dann.
Genau, das ist auch so ein bisschen das Hauptproblem, würde ich sagen. Also es gibt zur Mitte des Films, gibt es halt eine große Folterszene, wo Jesus halt ausgepeitscht und gegeißelt wird mit so einer Peitsche mit irgendwelchen Zacken dran und so. Das ist halt so der Gore-Part, sag ich mal, so ein bisschen. Wobei das auch unter heutigen Gesichtspunkten, also da hat man schon krasseres gesehen, aber es war damals auf jeden Fall shocking, weil es halt auch so lange dauert. Ich glaube, die Szene ist dann so 10 Minuten, 15 Minuten oder so.
15 Minuten, ja.
Mhm. Richtig lang, wo du dir auch denkst, und wir haben noch gar nicht über die Darsteller gesprochen, können wir gleich auch mal machen, aber es ist halt wirklich so, wo du selbst irgendwann denkst, es reicht doch jetzt. Also jetzt, also er hat, also selbst, egal was er gemacht hat, ich glaube, er hat es verstanden. Also ist jetzt mal ein bisschen
drüber.
Und dann ist ja wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde lang trägt er halt da sein Kreuz durch die Stadt und den Berg hinauf. Und nach der 6. Szene, wo er in Zeitlupe in den Staub fällt, habe ich irgendwann gedacht auch, ja, es ist beeindruckend, dass der Schauspieler sich da Gesicht voraus mehrmals in den Dreck wirft. Aber es war dann irgendwann auch so, boah, jetzt, und das ist natürlich gewollt, ne? Das ist ja
klar,
bewusst
das soll
so gemacht. Du leidest quasi mit. Ne, weil du denkst, es muss doch mal ein Ende haben. Ne? Bitte erlöse ihn. Ne?
Ja,
und
ja.
Es muss doch jetzt irgendwann mal vorbei sein. Und das ist natürlich, ja, das ist halt ein Stilmittel. Ne? Das ist, aber es ist natürlich aus filmischer Sicht jetzt schon ein bisschen tough, das durchzustehen irgendwie. Ne?
Ja, ja.
Ganz kurz zu den Schauspielern. James Caviezel spielt Jesus von Nazareth. Und also
der ist für immer Jesus jetzt.
Der sieht ja aus wie aus irgendeinem Fresko in einer italienischen Kapelle rausgemeißelt irgendwie. Also der
total
ist ja.
Allerdings mit Kontaktlinsen. Der hat eigentlich hellblaue Augen. Der musste braune Kontaktlinsen tragen, dem Bild zu entsprechen. Aber ja, der ist natürlich jetzt, danach war der nur noch Jesus.
Ja.
Alles, was er gemacht hat, war
Jesus. Mel Gibson hat dem auch vorher gesagt, überleg dir das gut, ob du das machen willst.
Ja.
Weil ich werde auf den Sack kriegen, du wirst auf den Sack kriegen und das wird wahrscheinlich. Ja, und er hat auch danach nicht mehr viel gemacht, glaube ich.
Doch,
ne?
also es mussten einige Jahre ins Land ziehen, aber der hat dann Person of Interest gemacht. Das ist so eine Serie, die war auch ganz nett. Und ich glaube, dann hat er sich da so ein bisschen wieder von erholt, von dem Jesus-Ding. Irgendwie. Ja. Person of Interest, die ist auch ganz, ganz nett eigentlich. So ein bisschen wie Alias. Aus der gleichen Feder auch, weiß ich nicht. Aber da spielt er so einen Agenten. Einen ehemaligen Agenten irgendwie so. Ja.
Ja. Okay, ja, warum nicht?
Der war vorher relativ unbekannt auch, ne?
Ja, in weiteren Rollen Christo Schopow, dann haben wir Christo Schiffkopf, Maja Morgenstern, Matthias Bragia, Toni Bertorelli und Monica Bellucci, out of nowhere. Die hatte da, glaube ich, aber auch so ihre Experimentalfilmphase. Ein bisschen.
Ja, aber wenn dir Mel Gibson anbietet, Maria Magdalena zu spielen, Machst du das
ja,
doch, oder?
Ja, klar. Ne? Also, genau. Also, einige, das sind jetzt alles, außer jetzt Monica Bellucci, wird ich jetzt, glaube ich, kein Gesicht dabei gewesen, wo ich jetzt so drüber gestolpert bin und sage, ach, Moment, den kenne ich doch irgendwo her.
Ja.
Es zahlt natürlich auch alles ein auf dieses Authentische irgendwie, ne, dass er da irgendwie jetzt auch nicht die bekanntesten Schauspieler genommen hat, was einen ja eher so ein bisschen rausreißen würde, sondern da halt eher auf unbekannte Darsteller gesetzt hat, zu dem Zeitpunkt zumindest. Ja, ja. Ich weiß, das ist ganz schwierig, wir springen ja so ein bisschen hin und her. Zu Mel Gibson an sich als Regisseur. Ich finde, der Film ist natürlich, passiert da nicht viel, aber trotzdem schafft Mel Gibson, das schafft er für mich immer in seinen Filmen, wo er Regie führt, dass ich irgendwie investiert bin und nicht weggucken kann und der irgendwie so einen Sog erzeugt, immer. Ich halte Mel Gibson durchaus für einen sehr fähigen und sehr guten Regisseur. Mhm. Also ich habe gerade schon Apokalypto gesagt, wenn ihr eine Chance habt, den mal zu gucken, auch ultra brutal, das ist auch so ein Ding bei ihm. Aber von der Atmosphäre, boah, das ist auch ein richtiges Brett. Also der ist auch schon echt so ein, der zieht, der reißt einen schon mit, irgendwie mit dem, was er macht. Auch durch die Bilder, die er erzeugt. Und diese Atmosphäre, die er erzeugt, das ist schon gut. Also ich glaube, handwerklich ist das schon über jeden Zweifel erhaben. Erzählerisch halt ein bisschen dünn. Muss man
ja,
sagen.
Jetzt überleg dir das mal, wenn das die Geschichte, wenn das nicht die Geschichte unseres Heiland und Retters wäre, die man schon tausendmal gehört hat, wenn es eben nicht die Gründungsgeschichte vom Christentum, das Hauptmotiv des Christentums wäre, sondern irgendeine Geschichte, die du vorher nicht kanntest. Da würdest du dir denken, was ist das denn für ein Film? Was soll das? Würdest du dir denken, oder nicht? Wenn du das jetzt, wenn du jetzt versuchst, das auszublenden, was das für eine Relevanz hat, einfach. Ja. Für uns Menschen, für quasi fast jeden Menschen irgendwie. Jeder hat schon mal davon gehört, mindestens, wenn er nicht sogar daran glaubt. Stell dir mal vor, das wäre nicht so. Dann wäre es einfach ein bisschen, ja, dann wäre es ein Epos. Also das ist, ne, das ist halt alles so episch inszeniert, auch diese ganzen Slow-Mos mit dem ganzen Staub und so. Ach, ne, dann, also, na, keine Ahnung. Dann würdest du, glaube ich, sagen, nee, der Film ist, der erzählt nicht genug.
Nee, das finde ich auch so merkwürdig, dass er wirklich, wie du schon sagst, sich so rein auf diese Geschichte bezieht. So, selbst wenn man jetzt mal ein altes Testament alles weglässt, nur die Geschichte von Jesus von Nazareth nimmt, da gibt's ja so, da hätte man ja so viel mehr, auch dem Schauspieler so viel mehr geben
können.
Ja, total.
Können. Ich meine, der muss ja erstmal die
als
Followerschaft
zu gucken.
Ja,
und
genau.
Die ganze Zeit.
Und irgendwie hat er sich ja die Followerschaft auch erstmal angeeignet. Der hat ja da gepredigt auf irgendwelchen Bergen wie ein Sektenführer und dann kann man das wieder so
gesegnet
inszenieren.
Die Skifahrer und die Siechen.
Ja, genau.
Und die Rübennasen. Ja. Das kommt ja nicht von ungefähr alles.
Ja, also da gibt es viel, viel spannendere Aspekte, glaube ich, in dem Leben von dieser Figur. Und man kann, ich glaube schon, dass man Mel Gibson das so ein bisschen vorwerfen kann, dass er da Lust drauf hatte, dass wirklich nur das Allerfieseste und den Skandal, der wollte den Skandal haben, ne? Glaube ich. Weil sonst hättest
stimmt,
du hättest
Fall.
Viel mehr Aspekte von dem 30-jährigen Leben
erzählen können.
Du
hättest früher ansetzen
können
vielleicht in der Geschichte, ne?
Genau.
Einfach ein bisschen, ne, irgendwie, weil es ist, ich meine, er kann sich natürlich darauf verlassen, dass wir alle die Geschichte kennen und die Vorgeschichte auch.
Ja, aber da ruht er sich auch ein bisschen drauf aus. Ne? Also das hätte ich jetzt gerne nochmal kurz erklärt gehabt. Wer ist jetzt da nochmal wer? Besatzung von Jerusalem zu der Zeit. Wer ist jetzt hier der Böse genau? Und was ist, ne? Das hätte ich jetzt gerne, hätte ich schon mal nochmal hören können kurz. Theoretisch weiß ich das, aber, ne?
Ja, wobei er sehr klar macht, wer der Böse genau ist, weil
die jüdischen Hohepriester,
also
ne?
Bitte?
Die jüdischen Hohepriester, ne? Die werden doch da so
genau,
als böse
das
geschildert.
Jüdische Volk, die Hohenpriester. Und alle Figuren, die irgendwie böse in diesem Film sind, sind auf so comichafte Weise böse.
Ja.
Auch. Das ist auch,
wie
das hat
Cartoon.
Mich auch total rausgerissen.
Ja.
Es gibt, also wenn er dann irgendwie, es sind wirklich, wenn er dann irgendwie da angeschuldigt wird oder wenn er auch gefoltert wird, diese römischen Soldaten, die ihn da auspeitschen,
die sind wie Orks,
einen,
ne?
Für einen, was für Sadisten. Ja,
wie Orks. Wir hauen dem nochmal drauf.
Auch, ne? So. Tropft der Geifer da vom Kind, ne? Irgendwie. Das ist wirklich alles so. Und auch der Barabbas, das ist ja dieser quasi Mörder, der dann da, dessen Freilassung gefordert wird, ist ein Also wirklich ein Cartoon-Bösewicht.
Total,
also
ja.
Wirklich, also das hat mich, dachte ich so, das war nicht sein Ernst. Also ich zwitz, und das, da war es richtig albern zwischendurch.
Ja,
ne?
Ja.
Das war auch, also und das finde ich schon komisch. Und dann andersrum lässt er aber dann den Pontius Pilatus dastehen als den absoluten Philanthropen, der irgendwie auf alles tut, um Jesus Christus zu retten, und es ist am Ende nur das jüdische Volk quasi dafür verantwortlich, die da irgendwie mit Aufstand drohen quasi.
Ja.
Es ist also schon ein bisschen sehr einseitig, muss man auch sagen.
Ja.
Und,
ist, also alle sind irgendwie
das ist ganz komisch. Also wie die auch alle spielen, ist so, es hat mich so oft rausgerissen. Ja, und wie also Leben des Brian war permanent in meinem Kopf, ne? Jeder nur ein Kreuz und
ja.
Diese ganze.
Aber ich finde das auch halt, dann überleg mal, dadurch, dass wir diesen Film jetzt gucken mussten, weiß man zu schätzen, wie wichtig das ist, auch für uns als Menschen einfach, Sachen mit Humor aufzuarbeiten.
Ja.
Weil du kannst ja nicht, also diese, was das für ein Downer ist, das ist ja die ultimative Origin-Story des Christentums sozusagen, oder des Katholizismus. Und das ist so ein Downer, alles ist so finster, die Symbolik auch, die Ikonografie, ist alles ist so, also Schuld und Sühne, Schuld als so großes Motiv von dieser Religion, ist ja wohl, zeigt ja wohl, warum ich da jetzt keinen Bock drauf habe, weil immer ist alles, ihr seid schuld und jemand musste, ne, guck mal, ihr seid so schlecht, so böse seid ihr, dass der arme Mann sich da so auspeitschen lassen muss. Boah, ja, komm, ne, also das ist wirklich alles immer finster. Also es hat das Gegenteil von Leichtigkeit, was wir hier haben.
Ja, total.
Einfach in dem Film und auch in der, weiß ich nicht, in der christlichen Ikonografie.
Ist auch so
auch
hoffnungslos.
So.
Alles,
ja, wo
ne?
ist die das Hoffnung? Ist so richtig... Was ist los? Es gibt doch auch irgendwie gute Leute. Ne?
Ja. Das ist echt. Und ein paar Sachen habe ich mich auch gestört. Ganz am Anfang und ganz am Ende. Er hat ja so diesen vermeintlichen Stempel der Authentizität da auf seinen Film drauf gedrückt. Und dann ist aber am Anfang diese absolute Wunderheilung von diesem einen Soldaten, dem das Ohr ja abgeschlagen wird.
Ja.
Und er dann wirklich so durch Hand auflegen, boing, ist das Ohr wieder da irgendwie.
Ja, ja.
Das war auch irgendwie weird inszeniert. Ich dachte auch, dass das jetzt vielleicht so ein bisschen symbolisch gemacht wird. Weißt du, so ein bisschen so, ja, er hat vielleicht irgendwie dass das Bluten aufhört oder so ein bisschen, dass das so ein bisschen so der Imagination überlassen wird. Aber
dass es auch so ein bisschen ambivalent ist, dass es sein könnte,
genau.
Dass man das, also dass man es interpretieren kann, vielleicht
nachher,
wie man möchte.
Genau.
Ja.
Dass das nachher so ein bisschen ausgeschmückt wurde und so, aber nee,
ja.
Der hat einfach ein Ohr wieder hergezaubert.
Ist einfach wieder gewachsen.
Ja, und dann auch am Ende, wie er dann quasi die Auferstehung, wie Meister Yoda dann da sein Gewand, sein Grabtuch da irgendwie in sich zusammenfällt und er dann mit den Stigmata in seinen Händen ansonsten perfekt geheilt, aber dann so aufsteht. Das ist so ein bisschen eine Superhelden-Inszenierung gewesen auch irgendwie.
Ja.
Und da dachte ich so, da ist aber so ein bisschen erlegen, so seiner Verehrung, sag ich mal.
Ja, ja.
Das war ein bisschen viel.
Ja.
Ja, und dazwischen ist halt,
Ja, ich meine,
ja.
Das wird halt auch der Schmerz, also Schmerz wird wahnsinnig glorifiziert hier. Nicht nur hier, sondern wie gesagt, im Christentum insgesamt. Und das macht mich jetzt nicht so an. Wie gesagt, so viele Geschichten in diesem Riesenbrett, was die Bibel ist, sind wirklich voll spannend, interessant und auch immer noch total relevant. Ja, weiß ich nicht, die Glorifizierung des Schmerzes und der Schuld, der unglaublichen Schuld, die man da als Mensch anscheinend auf sich geladen hat im Voraus schon, weiß ich nicht, das ist nicht der Aspekt, der am interessantesten ist. Und ich bin nicht gegen Bibelverfilmungen, ne? Liefen bei uns zu Hause die letzten 30 Jahre, zu jedem Ostern, jedem Weihnachten, mein Vater zieht sich das alles rein. Ne? Also die Verfilmung an sich, ich meine, das sind ikonische Geschichten aus gutem Grund, wie gesagt. Hier, finde ich, ist zu viel Wert auf Schmerz gelegt und das ist alles ein bisschen zu drüber. Aber es gibt ja diese Passionsspiele, ist mir dann in der Recherche aufgefallen.
Ja, ich wollte auch eigentlich
mal das auch so abgefeiert
wird.
Hast du das nicht überhaupt sogar mal gedreht?
Nee, ich war da nicht dabei.
Weil
aber,
das war ja mal durch Kollegen Essen, dass Alexander Klavs durch Essen getrieben wurde mit seinem Kreuz
oder
irgendwie so.
Da gab es ja jetzt die Neuauflage. Da gab es jetzt ja die Neuauflage in Kassel vor einigen Tagen.
Ja,
und,
weiß nicht, ich habe da nichts drüber gelesen, nichts von gehört.
Gezogen.
Ich weiß nur, dass es mal in Essen auf jeden Fall war. Und ist das da auch so mit der Peitscherei und dem Blut? Also findet
nee,
man das gut, das so zu inszenieren?
Nee, da, Da wird es nicht so, also da wird das quasi in erzählerischer Form durch einen Erzähler quasi dann ja, dargeboten.
Ja.
Und das Ganze ist ja wie so eine Art Musical, so also eine Musical-Inszenierung.
Okay.
Quasi. Ja, das ist.
Ja.
Ich muss das auch wieder gucken. Ist halt wie so ein Autounfall.
Hast du das geguckt?
Ja, klar, safe. Aber ich bin auch so ein bisschen dem Trash verfallen in den letzten Jahren.
Ja.
Jahren. Und da nimmt man sowas natürlich gerne mit. Ne, ja, wenn vielleicht dann Ben und Jimmy Blue Ochsenknecht als Judas und so, da ist natürlich
stark,
da ist man
stark.
Natürlich am Start. Ja.
Ja, aber vielleicht, weißt du, so ein bisschen Vertreschung tut vielleicht der Geschichte ganz gut, weil so wie sie ist oder so wie sie hier inszeniert ist, ist sie mir wirklich einfach zu finster. Zu finster, zu episch, zu meh. Also ich finde ganz und gar nicht.
Ich habe auch mir die ganze Zeit gedacht, ganz ehrlich, ne? Also unrealistisch auch einfach. Also es ist unmöglich, dass dieser Mensch überhaupt noch einen Schritt tun kann, nachdem er wieder widerfährt.
Ja.
Da dachte ich jetzt halt, okay, das ist jetzt aber auch so viel, das ist schon nicht mehr glaubwürdig. Das ist, wenn die Gewalt irgendwann so groß wird, dann wird es halt irgendwann grotesk und fast schon comichaft, weil du denkst, ja, das jetzt auch noch, ja, genau, und jetzt machen wir noch, ja, und jetzt brecht ihm noch die Beine und ist okay, ja, komm, warum nicht? Es wird halt irgendwann einfach zu viel. Es ist einfach.
Wobei aber da hat ja Mel Gibson gesagt, oder irgendwie die Produktion hat ja damals gesagt, dass sie darauf speziell Wert gelegt haben, das exakt medizinisch bla 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 so zu machen, wie es wirklich gewesen sein soll. Das war der absolute Fokus. Was genau passiert, wenn du jetzt diesen Peitschenschlag kriegst und wie genau die Haut aufplatzt und wie das Blut und wie viel der aushält. Und weißt du, wirklich, also dieses das Forensische daran, das Anatomische, dass das akkurat ist, wie es damals war. Also scheinbar hat der arme Kerl das aushalten müssen.
Ja.
Das, genau. Den
für Schmerz. Uns.
Für uns.
Für uns.
Für unsere noch nicht unsere begangenen Sünden.
Ja.
Und auch alle, die noch begangen werden.
Ja, crazy. Eine Sache muss ich noch sagen, die fand ich cool. Und zwar ganz am Anfang des Films und auch immer wieder zwischendurch gibt es eine Teufelsgestalt.
Oh ja, stimmt. Quasi. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Das ist so ein, eine bleiche, glatzköpfige, haarlose Kapuzengestalt.
Ja, so ein androgynes Wesen, ne?
Ja, ist von einer Frau auch gespielt. Und fand ich richtig cool.
Ja.
Also das Design fand ich mega gut. Da dachte ich so, boah, was für ein geiler Villain irgendwie. Wie cool das aussieht. Dieser Blick immer so, dieses leicht, den Kopf so nach unten gesenkte, so aus so halb geöffneten Augen so rausgeguckt. So, also ist super, atmosphärisch klasse.
Irgendwie. Ja.
Am Ende wird es dann auch da ein bisschen comichaft so, aber bis dahin fand ich das immer richtig cool, weil das immer so ist, offensichtlich eine Imagination ja quasi, und dann hast du immer so diese Reihen von Menschen, die da stehen, so als Zuschauer, und dann schreitet diese Figur so in der zweiten Reihe so da so durch und der Blick so zwischen den Leuten durch, das fand ich schon cool. Also das war immer, habe ich immer einen Moment, der mich fasziniert hat irgendwie, weil ich das Design einfach cool fand. Es war so wenig eigentlich, es ist einfach wirklich nur eine
androgyne, so minimalistisch, aber sehr
haarlose Gestalt mit Kapuze, aber da haben wir schon in größeren Filmfranchises deutlich schlechtere Schurkendesigns gesehen, die weit weniger angsteinflößend waren als das hier. Also das fand ich cool. Ja. Das ist auch, es wird in, ich weiß nicht, glaube ich, im Evangelium von Johannes, glaube ich, wird auch beschrieben, dass Jesus nochmal einer letzten Versuchung quasi in diesem Garten, hast du nicht gesehen, erliegt oder zumindest seine Jünger auffordert, dass sie beten, da sie noch einmal versucht werden in dieser Zeit. Dem ist das, glaube ich, so ein bisschen ausgeschmückt, glaube ich. Irgendwie, ne?
Aber ich spannend. Ich meine, wenn man jetzt zugrunde legt, dass Jesus derjenige ist, für den er gehalten wird, nämlich Jesus ist der Sohn von Gott, das legt ja zugrunde, dass es Gott gibt. Das muss heißen, dass es auch den Teufel gibt. Wegen, ne? Dualismus und so weiter. Es gibt ja nicht, kann ja nicht nur eins von beiden existieren. Gott und Teufel gehören im Prinzip zusammen. Gut und Böse muss zusammen existieren, wenn es das gibt. Und deswegen, da kommt dann diese Figur her. Das macht auch absolut Sinn, ne? Das für die Geschichte. Ne? Dass so jemand oder so dieses Wesen existiert und ihn in Versuchung führen will. Ne?
Ja, finde ich auch, also war nochmal ein spannender Aspekt, der auch so immer zwischendurch das so ein bisschen aufgelockert ist, vielleicht das falsche Wort, aber nur mal so ein bisschen meine Aufmerksamkeit nochmal so auf sich gezogen hat, fand ich ganz gut.
Ja,
auf jeden Fall.
Ja, ansonsten sind da hier und da immer mal wieder Geschichten dabei, die man kennt. Also wie, so, wie gesagt, so was wie Name-Dropping, nur mit Anekdoten aus der Bibel. Ach hier, Turiner Leichentuch, Dings, das ist die mit dem Tuch. Ach hier, der andere, der Simon, der das Kreuz mal kurz trägt. Ah ja, Simon Barabbas, kennt man. Ne? Genau, oder ja. Rückblick irgendwie, Abendmahl und so, genau.
Das ist da so ein bisschen dabei. Aber auch da eher so die Lamen. Auszüge aus der Geschichte der Bibel, finde ich.
Ja.
Da gibt es deutlich coolere Geschichten. Aber es wurden ja auch teilweise alle schon verfilmt. Ich finde es ganz spannend, wie man hier mit Judas umgegangen ist. Das wird, glaube ich, auch nur in einem Evangelium richtig erzählt. Also wenn man die Bibel liest, diese ganze Jesus-Geschichte, die wird ja aus vier Perspektiven quasi beschrieben, von vier Evangelisten.
Ja.
Also die erzählen quasi all die gleiche Geschichte, aber sind unterschiedlich ausführlich. So, und im Stil so ein bisschen unterschiedlich, aber du kannst die gleiche Geschichte im Prinzip viermal lesen.
Ja.
Und in einem Evangelium wird auch beschrieben, dass halt Judas sich halt erhängt hat nach seinen Schuldgefühlen, dass er halt die 30 Silberlinge zurückgegeben hat, die er seitdem auch so als, ja, wie sagt man, Metapher für den Verrat, hier 30 Silberlinge ist so das Ding.
Okay.
Und da hat man hier im Film, finde ich das auch ganz cool, wie er so von seinen Schuldgefühlen so geplagt wird, so gejagt wird so ein bisschen irgendwie. Das hat man da irgendwie auch ganz gut noch abgehandelt. Irgendwie, dass man den nicht einfach so dann hat verschwinden lassen, sondern dass das noch so ein bisschen erzählt wurde. War auch interessant. Aber dieser Charakter verschwindet dann auch recht schnell aus dem Film. Ja. Und dann gibt es nur noch das eine. Irgendwie. Und das dauert sehr lange. Ja, und man wartet eigentlich nur so, man geht so ein bisschen im Kopf so diese ganze Checkliste durch. So, ah ja, und jetzt wird er doch noch, jetzt zerreißt doch der große Vorhang im Tempel und dann wird er noch in die Brust gestochen und diese ganzen Bilder, die man so irgendwie gesehen hat. Ne, man hakt dann so ein bisschen ab.
Wo
so,
ist der Typ mit dem Heiligen Gral? Josef von Arimathäa, muss den Gral noch drunter halten.
Und dann muss der eine noch irgendwie, ne, und noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese ganzen, alles, was man so kennt, ist, man hakt das so alles ab im Kopf, geht das so mit. Ja, was soll man noch sagen? Hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
Nee, aber ich weiß du was, ich habe richtig Bock auf das Leben des Brian jetzt bekommen durch diese Unterhaltung, ja, ehrlich. Also ich meine, wir haben
generell
uns...
Generell immer Bock.
Es war ein bisschen schwer jetzt in die Gänge zu kommen mit so einem Brett von einem Film, aber am Ende ist es auch nur ein Film, wie wir schon zu Hunderten welche verrissen haben. Ja. Dann, was jetzt das...
Ja, ein Verrissen ist es für mich tatsächlich gar nicht so sehr.
Nein.
Schon spannend, das mal zu gucken, aber es ist jetzt wirklich nicht die... leichteste Unterhaltung und es ist, lässt euch jetzt, also ich glaube nicht, dass man, also ich habe den jetzt einmal gesehen und es reicht mir auch, glaube ich, wobei ich den dummerweise gekauft habe bei Amazon Prime, weil der irgendwie so günstig war.
Das war das erste Mal, dass du den gesehen hast? Hast du den damals gar nicht gesehen?
Nee, ich habe den nicht gesehen. Hast du
jetzt für den Podcast geguckt? Ja. Oh wow, krass. Ja.
Und ich glaube nicht, dass ich irgendwann in Zukunft nur denke, ach, jetzt die Passion Christi.
Den habe ich ja noch, den könnte man ja, da.
Da könnte man nochmal reinwerfen. So. Ja. Auch Ostern glaube ich nicht. Also Weihnachten ist immer Leben des Brian, ist klar. Aber Ostern kann man den auch gucken.
Guck Leben des Brian, das können wir sagen vielleicht als Empfehlung. Ich frage mich halt, ob man den besser findet, wenn man gläubig ist oder schlechter. Ich glaube, also wenn ich mal so hier und da bei IMDb so das ein oder andere, die ein oder andere Kritik gelesen habe von irgendwelchen Leuten, ich glaube, man findet das besser, wenn man gläubig ist. Die meisten Kritiken waren dann ganz gut, wie das so beleuchtet wurde, wie der auch gefeiert wird, wie diese Figur auch wirklich absolut nur gefeiert wird. Ne? Also Jesus hat wirklich keine schlechte Seite in diesem Film. Übermenschlich auch. Ne, weil das einfach seine Rolle ist in der Geschichte. Ich glaube, dann als gläubige Person würde man das nicht so skandalös und so nervig und so finster finden, wie wir das jetzt gerade gesagt haben, dass wir finden. Ich glaube, dann findet man das besser. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Aber schreibt uns gerne und sagt uns, wie das ist.
Ja, wäre natürlich spannend gewesen, da nochmal so eine Stimme hier im Podcast vielleicht auch gehabt zu haben, aber...
Du weißt nicht zufällig, was damals denn die Kirche, weil du sagtest, die Kirche hat sich zu Wort gemeldet, die Rat der Juden hat sich zu Wort gemeldet, du weißt nicht zufällig, was die gesagt haben dazu, oder?
Ich glaube, auch da gibt es sehr, weil es ja auch in der Kirche selbst unterschiedliche Strömungen gibt, ich glaube, auch da gab es unterschiedliche Auffassungen, dass man natürlich mittlerweile viele Sachen ein bisschen anders sieht und anders bewertet, aber es gibt natürlich auch viele Hardliner und dass die Juden nicht sonderlich erfreut waren, das kann man, glaube ich, verstehen.
Ja,
also ein Großteil über die wie sie halt dargestellt wurden. Und ich glaube, Ja, also der Kollege, mit dem ich das geguckt habe, der sagte, dass man bei ihm in der Schule, haben die sogar im Religionsunterricht geguckt, den Film. Wahrscheinlich erst dann so Oberstufe oder so. Also finde ich auch ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Was ist jetzt so die Lehre daraus? Keine Ahnung. Also könnte man sicherlich Besseres gucken. Ja, aber es haben sich wirklich einige zu Wort gemeldet. Man kann da auch viel nachlesen, sowohl positiv als auch negativ. Ein breites Echo.
Ja.
Ja, haben wir das auch? Ich muss los, ich muss ins Stadion.
Filmchallenge. Ich habe eine super Filmchallenge. Wir brauchen gar nicht nachgucken. Mir ist letztens eins über den Weg gelaufen einfach. Und das habe ich mir dann auch geschrieben. Das wirst du mögen. Pass auf. Der perfekte Sonntagsfilm.
Ja. Ich hatte jetzt direkt einen Impuls, aber den Film habe ich schon mal gesagt. Hook.
Oh, das ist ein guter. Ich sag Goonies.
Bitte?
Ich sag Goonies. Goonies. Ja.
Ja, auch gut.
Das ist so richtig schön. Ja, für Sonntagnachmittag, also, ne? Wenn man nirgendwo hin muss und alles ist irgendwie so ein bisschen gemütlich. Genau solche Filme, ne? Die nicht so die Welt bedeuten, aber richtig unterhaltsam sind von vorne bis hinten. Hook finde ich eine super Antwort.
Ja. Sehr gut. In dem Sinne, Bang Rang Bezi. Dann sehen wir uns oder hören uns bei der nächsten Folge. Und danke fürs Zuhören.
Ja,
und
wir sind
gespannt auf eure Picks natürlich. Und schreibt gerne unter den Post, was ihr von den Filmen haltet.
Genau. Und habt noch schöne Osterfeiertage, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.
Filmzeitreise.